Hallo und herzlich willkommen zu Folge 308 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge.
So yay, eine Woche. Da sind wir wieder. Guten Abend, guten Tag. Sehr schön, alle mal wieder eingetrudelt. Rechtzeitig zu einem dicken, großen Apfelnerds-Jubiläum. Ja gut, nichts Rundes, ne? Rund hatten wir letztes Jahr gefeiert mit dem Fünfjährigen. Aber genau auf den Tag heute, wo wir aufnehmen, zufällig, war gar nicht geplant, haben wir genau unser sechsjähriges Jubiläum. Yay!
Yay. Genau, tolle Folge, ein Jubiläum.
Gratulation, liebe Apfelnerds. Genau. Sechs Jahre, Wahnsinn.
Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch. Macht Spaß mit euch.
Ja, genau. Kann man nur zurückgeben. Sehr gut. Ja, sonst hätten wir das auch nicht 6 Jahre gemacht. Ja. Ne? Das muss man ja echt auch sagen. Also das muss schon passen. Ne? Und wenn das nicht passt, dann würde man das auch nicht so lange durchhalten. Ja, aber wir sind ja glücklich, euch einfach hier jede Woche mal ein bisschen was vollquaken zu dürfen, wenn ihr uns hören wollt. Und in diesem Sinne sind wir glücklich, euch, die Hörer, natürlich vor allen Dingen zu haben, weil ohne euch würden wir das natürlich auch nicht, zumindest nicht aufnehmen. Quaken würden wir wahrscheinlich, aber nicht so, dass jemand anderes es mithören würde. Und das ist natürlich auch die Hintergrundgeschichte gewesen. Ne? Wir haben es jetzt wahrscheinlich schon häufiger mal gesagt, wer uns schon ein bisschen was folgt. Also ne, entstanden ist die Idee damals, als wir noch zusammengearbeitet haben, in so einem winzig kleinen Kabüffchen, wo wir dann immer unsere iOS-Entwicklerrunde gemacht haben, freitags abends. Und weil das natürlich so direkt vor Feierabend gewesen ist, wie das auch extra gelegt war damals, als man noch alle im Büro gesessen hat, haben wir dann angefangen, so ein bisschen abzunörden am Ende von diesen Meetings. Und dann hat halt eben irgendwann der Thorsten mal gesagt, lass uns das doch mal aufnehmen. Ne? Und wir haben dann gedacht, ja, kann man machen. Ne? Und dann sind wir auseinandergegangen, haben darüber nachgedacht. Ja, und das war irgendwie so ne, im 2019 noch, November, Dezember oder sowas ist das, glaube ich, gewesen. Ne? Und
da waren so die ersten konkreten Schritte.
Genau.
Und dann kam leider für den Podcast natürlich zum Glück Corona, da hatten wir sehr viel Zeit.
Genau.
Und dann ging es richtig los.
Ja, richtig. Und so haben wir dann ab Januar so ein bisschen angefangen vorzubereiten und ab März dann so richtig angefangen konkret zu planen. Und im April haben wir dann experimentiert und so mal eine Probefolge gemacht und sowas. Und dann die erste Folge, die wir uns dann zu veröffentlichen getraut haben, ist dann die gewesen, die wir am 20.04. veröffentlicht haben, 2020 dann wohlgemerkt. Und Klappe die erste hieß sie, ja, weiterhin eine der schlechtesten Folgen, die wir produziert haben, logischerweise, weil wir werden natürlich auch irgendwie ein bisschen besser in dem, was wir tun. Und
aber ich glaube, wir waren noch nie aufgeregter als in dieser ersten
Folge. Ja, genau. Also Wahnsinn, wie einem da die Puppe gehen kann am Anfang. Ging dann auch. Ne? Also wenn man so ein bisschen reinhört in die Folge, wenn wir uns dann eingequatscht haben, dann ist es auch soweit eigentlich okay gewesen, aber der Anfang ist schrecklich.
Ja.
Ja. Naja, also wie sagt man immer so schön, ne? Es muss irgendwas geben, was man nicht gerne nochmal hören möchte aus den Anfängen. Und bei uns ist das definitiv so, dass ich sehr drüber schmunzeln muss, wenn ich da reinhöre. Ja, ich habe es die Tage nochmal gemacht. Ist ja immer noch im Feed, könnt ihr euch auch mal anhören. Na gut, aber Die ganze Folge hat in den ganzen 6 Jahren, die jetzt online gewesen ist, nicht mehr als 320 oder sowas Downloads und Streams bekommen, während wir das innerhalb von einer Stunde nach Veröffentlichung von der neuen Folge aktuell mittlerweile machen, locker. Und in dem Sinne ist das natürlich noch eine ganz andere Welt gewesen. Gut. Aber wie gesagt, wir sind da reingewachsen, und wenn man halt eben den Prozess so ein bisschen sehen möchte, kann man sich die Anfangsfolgen natürlich gerne mal anschauen. Es sei auch noch mal erwähnt, wenn ihr euch dann so aus den Sommermonaten die Folgen anhört, wie extrem schlecht und schwer das damals gewesen ist, eine gute Folge aufzunehmen, weil halt eben jeder so ein Intel-MacBook vor sich stehen gehabt hat, was halt eben bei 35 Grad im Schatten abends bei der Aufnahme halt eben am Pusten gewesen ist wie ein Wahnsinniges. Und wir mussten ja eine Videokonferenz haben und eine Audioaufnahme laufen haben, und das haben die ja damals einfach nicht gebissen gekriegt, ohne zu pusten. Und
ich weiß noch, wie
da hatten wir Sascha, drei Rechner, die gepustet haben.
Ne? Ja, ich weiß noch, wie Sascha die Kühlpacks auf seinem Schoß hatte, die dann ausgelaufen sind oder geschmolzen sind, Stück für Stück.
Oh ja.
Ja, habe ich den Mac immer mitgekühlt, genau. Das war, hatte ich immer schön darunter liegen, damit der nicht ganz so doll pustet. Das waren ja noch diese dünnen Intel-Macs und die letzte, ich sag mal, doch letzte Generation, ne? Und
ja,
die waren ja immer brutal am Überhitzen, egal was du mit ihnen gemacht hast, ne? Die waren ja im Sommer schon am Pusten, nur fürs Ansein. So ungefähr. Das war ja schon so ein bisschen was anderes. Und da sind natürlich das heutige Setup mit den Apple Silicons ein Segen. Also damals war wenn ich mich bewege oder auf dem Tisch was räume, meine geringste Sorge, dass man sowieso vom Lüften überdeckt. Und hast so ein Grundrauschen auf jeden Fall immer gehabt. Ja. Das ist jetzt natürlich durch die Intel Macs ganz anders geworden. Gerade natürlich im Sommer, ne? Also wir haben ja immer noch sehr warme Sommer und zum Teil und
du hast gerade Intel Macs gesagt, ja. Aber durch die Apple Silicon Macs ist das natürlich was ganz anderes geworden. Genau. Das ist halt eben einfach so. Ne, ihr könnt das ja auch noch nachhören in den Apfelnerds-Folgen, wo dann die M1-Rechner vorgestellt worden sind. Wir sind ja echt aus allen Wolken gefallen hier, wie leise die Dinger sind. Ne? Wie wir hier rumgejodelt haben, dass wir hier unter Volllast irgendwie den Lüfter nicht anhatten. Ne? Und sogar noch mehr gemacht haben als damals bei den Intel Macs. Ne? Teilweise ja dann sogar noch gestreamt und so. Ja, also die sind schon super leistungsfähig, und auch der M1 ist schon so ein Riesenschritt voran gewesen. Vor allen Dingen halt eben auch aber thermisch, ne, für sowas wie diese Anwendungen eben eine Audioaufnahme zu machen. Ich möchte sie nicht mehr missen.
Auf gar keinen Fall. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten bis heute.
Ja.
Ist absolut, also tausendmal angenehmer, und da will ich nicht mehr von weg, auf gar keinen Fall. Also.
Ja, genau, richtig. Na schön. Ich habe noch ein, zwei Statistiken rausgesucht. Wer so ein bisschen mehr Statistiken haben möchte, kann sich gerne die Folge 300 nochmal anschauen, die wir wann war das? Im Februar, glaube ich, aufgenommen haben. Ne? Da hatten wir ein bisschen mehr in die Zahlen geschaut. Das machen wir jetzt hier heute nicht mehr. Aber ich wollte noch mal so die schönen Zahlen, gerade noch mal die drei, noch mal aufzählen. Wo man dann ja doch auch als Nischen-Podcast immer noch sagen muss, wow, ne, solche Zahlen zusammen zu kriegen. Also wir haben jetzt hier aktuell vom Podcast-Hoster, der unseren Audio-Podcast hostet, 256.000 Downloads und Streams jetzt aktuell, frisch rausgelesen, sind ein bisschen drüber. Und das ist dann so all in, also alles, was über den Feed läuft, wird darüber registriert. Das können natürlich Leute sein, die das einfach nur runtergeladen und nicht gehört haben. Das können wir nicht differenzieren. Aber ja, es können auch Leute sein, die das dreimal gehört haben. Das ist halt eben nicht eindeutig, aber es sind Zugriffe quasi auf den Download-Feed, beziehungsweise die Dateien, die in den Feed gestellt worden sind. So. Und bei Apple Podcasts, das ist ja so 75%, 80% oder sowas unserer Hörerschaft sind bei Apple Podcasts. Deswegen sind das auch relativ aussagekräftige Werte. Allerdings sind da nur irgendwie 30% von denen Daten am Berichten. Das ist immer, wenn man dann für dieses Tracking erlauben Nein sagt, dann wird das natürlich auch nicht erfasst. Aber von den 13% oder was das sind, die aktuell da die Daten erfassen, haben sie da sage und schreibe 102.400 Stunden jetzt angesammelt, seitdem es den Podcast gibt. Also haben wir jetzt gerade die 100.000 Stunden jetzt geknackt. Das war nach der Folge 300, da hatten wir es noch nicht ganz geschafft. In dem Sinne, ja, 100.000 Stunden, schöner Milestone, finde ich. Und ja, bei Apple zählt dann auch die Wiedergaben. 525.500 Wiedergaben haben sie da jetzt gezählt. Wiedergaben ist dann immer, wenn jemand in einer Apfelnerds-Folge Play gedrückt hat. Ne? Ja, und das ist natürlich auch schön. Man sieht also, dass die Folgen auch gehört werden und auch nicht nur einmal angehört werden, sondern auch zu Ende gehört werden. Wir sehen in den Statistiken da natürlich auch noch eine ganze Menge mehr. Es ist tatsächlich so, dass der Großteil der Leute, 80% oder sowas, den ganzen Podcast hören, von vorne bis hinten. Ja, manchmal steigen sie wieder ein, dann sieht man so, dass es so Tipper gibt oder da wird auch mal das Kapitel vorgespult oder so, aber dafür machen wir das ja. Ja, danke, dass er dabei bleibt und einfach nur vorspult. Aber ja, wir sehen auch, dass ihr das zum Großteil alle durchhört und darüber freuen wir uns natürlich noch am meisten, weil ja, manchmal ist halt eben auch so eine Folge wirklich nicht kurz, ne? Wenn wir da jetzt über irgendwelche Sachen am diskutieren sind. Aber ja, die Idee ist ja hier in diesem Podcast-Format schon immer gewesen, dass wir uns halt eben in der Tiefe über die Sachen unterhalten wollen. Und ja, da scheinen wir ja dann doch eine interessierte Hörerschaft gefunden zu haben, die das regelmäßig bei uns auch hören möchte. Und das freut uns natürlich sehr. Und da können wir nur noch mal sehr, sehr laut und deutlich Danke, Danke, Danke sagen für alle, die da sind und hören oder gehört haben oder hören wollen. Was auch immer, die einfach nur Interesse daran haben, hier unser Gesülze ab und an mal mitzunehmen.
Ja, das ist wirklich schön, dass man ja was macht, was anderen auch, wo andere auch Interessen haben und was ihnen auch einen Vorteil bringt bei vielen Themen. Ja. So super.
Genau.
Also macht richtig Spaß.
So ist es. Na schön. Ja, dann also nochmal herzlichen Glückwunsch, liebe Apfelnerds. Danke fürs Dabeibleiben an euch zwei und danke fürs Dabeibleiben von allen Hörern, die uns die Stange gehalten haben und oder dazugekommen sind oder was auch immer, ist alles egal. Wir freuen uns über jeden, der mal reinhört und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen erhalten bleiben würdet. Sehr schön.
Genau. Und jetzt Attacke zur Klappe die Tausendste oder so.
Klappe die Tausendste. Ach so, bezogen auf Klappe die Erste. Jetzt habe ich es verstanden. Sorry, statt Matt war es auf dem Strauch.
Ich würde erstmal auf die 4 und 500 zählen.
Ja, genau. Also bevor wir jetzt auf die 1000 gehen. 1000, das wären ja dann wie viele Jahre noch? Mal gucken, ob wir da das im Ruhestand weiterhin noch tun werden. Ja gut, aber prinzipiell werden wir das natürlich so lange machen, wie wir noch Lust drauf haben. Ne? Also da das ja nun mal, was man vielleicht noch mal sagen muss, ein Hobbyformat ist, ne? Das ist vielen Leuten nicht klar. Also wir machen das nicht kommerziell. Wir haben auch keine großen Werbegeschichten oder sowas, weil wir da in der Regel sowieso eh noch nicht groß genug für sind. Und das heißt also, wir machen das rein als Hobby. Das heißt also, wir drei bezahlen auch anteilig hier die Kosten von unserem Hoster und sind aber auch fein damit, das zu machen und sind jetzt auch nicht irgendwie darauf aus, hier irgendwie jetzt Geld zu machen und das zu kommerzialisieren. Und deswegen bleibt das auch alles so, wie es ist. Es ist ein bisschen skriptlos, wie ihr ja mittlerweile wahrscheinlich schon festgestellt haben werdet. Wir haben hier nur unsere Shownotes, gehen durch die Shownotes durch und unterhalten uns. Das holpert manchmal ein bisschen, ja, weil man das alles ad hoc macht. Wenn wir uns hier hinsetzen würden und ein Skript schreiben wollten für jede Folge, dann bräuchten wir 3 Festangestellte, die uns diese ganzen Shownotes schreiben würden. Ne? Also diese Texte zum Vorlesen, so wie das bei professionellen Podcasts ja tatsächlich der Fall ist. Das können wir natürlich nicht beißen. Ne? Und außerdem muss man dann gleich dazu sagen, derjenige, der das Skript schreibt, der gibt dann vor, was wir diskutieren und nicht das, was wir diskutieren wollen. In dem Sinne, eine freie Diskussion gibt es nur, wenn man sich so unterhält, wie wir das hier tun. Und das ist halt eben manchmal schön, manchmal nicht so schön, manchmal holpert es, manchmal läuft super. Ja, aber ich nehme an, wenn ihr das jetzt hier hört, dann habt ihr das wahrscheinlich auch schon mitgekriegt und seid da hoffentlich auch ein bisschen mit dabei. Sehr gut. So, jetzt wollten wir eigentlich schon Schluss gemacht haben. Also nochmal danke, danke, danke. Und jetzt wollen wir ein bisschen weitermachen im Programm für diese Woche. So, und da fangen wir an mit einer kleinen Meldung. Das ist das Einzige, was wir hier in den Nachrichten haben diese Woche. Und zwar, ja, Apple hat die iWork-Apps aus dem App Store entfernt. Ja, natürlich nicht die aktuellen, sondern nur die alten. Ja, also wenn ihr die alten Installationen noch nicht gegen die neuen ausgetauscht habt, die ja jetzt im Rahmen von dem Apple Creator Studio ja jetzt nochmal neu installiert werden mussten. Sie hatten nicht erklärt, warum sie es gemacht haben, aber es hatte wohl wahrscheinlich mit diesem Bundle-Thema zu tun, dass sie das ja alles in dieses Bundle integrieren wollten. Und in diesem Zuge haben sie da ja jetzt quasi die alten Apps quasi abgekündigt gehabt und einem ja auch in den alten Apps angezeigt, wenn man sie geöffnet hat, dass man da jetzt die neuen installieren soll. Und ja, die alten haben sie jetzt vollständig aus dem App Store genommen. Man kann sie also gar nicht mehr installieren jetzt, nur noch über seine Installationshistorie. Aber auch da sagen sie einem ja zum Großteil eigentlich nur noch, hey, geh mal hin, installier mal die neuen. Wenn ihr das also bisher noch nicht getan habt, ja, installiert doch mal die neue iWork Suite aus dem Apple Creator Studio heraus. Geht einfach in den App Store, findet die aktuell durch Suche und dann könnt ihr das herunterladen. Oder die alten Apps leiten euch auch zum entsprechenden Eintrag und dann könnt ihr das mal installieren und seid dann wieder aktuell. Na schön. Ja, ansonsten wurde hier so in der Medienpresse, als das durchgereicht wurde, nochmal betont, sind weiterhin kostenlos. Ja, das will ich auch gehofft haben. Ja, das hatten sie ja zumindest versprochen. Das, was ich befürchtet habe, haben sie allerdings jetzt auch erfolgreich umgesetzt. Sie haben nämlich überall, wo ihnen eingefallen ist, Nag-Screens eingebaut, die einem sagen, mach doch mal ein Abo. Ne, wenn du jetzt ein neues Dokument machst, ja, so Fullscreen, erstmal so ein Werbebanner für Apple Creator Studio und was man damit machen kann. Und wenn du dann nach unten scrollst, dann findest du die alten Sachen. Ja, genauso hatte ich mir das gedacht, Apple. Ne, danke. Ja, und jetzt haben sie sogar auch noch gerade im neuesten Update, haben sie jetzt auch noch ein Tooltip-Pop-up gemacht. Wenn man jetzt die App startet, dann macht er da oben so ein Tooltip auf und sagt, hier Apple Creator Studio Ressourcen verwenden. Da denkst du dir dann auch, ich hab das doch gar nicht. Warum soll ich das verwenden?
Services, Services, Services.
Ja, genau. Ne? Zu Tode nerven heißt das. Das ist die Strategie. Na gut.
Ja, ein bisschen schade, dass das so nervig jetzt ist. Und also ich habe iWork immer noch tolles Stück Software, meine ich nicht. Wäre auch der Gipfel, wenn sie da jetzt auf einmal allgemein Kohle für nehmen würden. Nachdem das jahrelang sie auch beworben haben für umsonst, also das wäre schon sehr hart. Klar.
Ja, du kriegst es ja mit der Hardware, ne? Das ist ja der Deal.
Also ja, genau.
Wenn du Hardware kaufst, dann ist das halt bei einem Mac ist es halt eben mit dabei. Ich weiß nicht, ist es bei iPhone, iPad?
Ich glaube, mittlerweile ist es überall.
Ich meine, überall mittlerweile.
Das war mal so eine Zeit, wenn du kaufst ein neues, kriegst du es so direkt mit dabei. Und ich glaube, mittlerweile, das hat ja auch jeder mittlerweile in seinem Store. Also, das sollte ja kein Problem sein.
Aber die sind ja auch wirklich zu gebrauchen. Ich muss ja echt sagen, wir benutzen ja jetzt nicht nur hier für die Apfelnerds regelmäßig die Pages-Dokumente, auch vor allen Dingen für die Sharing-Funktion, was ja echt gut funktioniert. Ne? Also wir haben einfach so einen iCloud Drive-Ordner, den wir sharen, wo alle Leute rein können von uns und dann werden da halt eben unsere Shownotes-Dokumente eins pro Folge angelegt und Themen und Links reingepackt und jeder kann halt eben da was reinschreiben und auch während wir jetzt hier die Folge aufnehmen, sowas wie einen Link reinpasten und so, das klappt ja super, ne? Also das ist wirklich keine Frage, dass wir da Pages benutzen und haben auch eigentlich nie wirklich Stress damit gehabt, ne?
Ja, es ist aber auch schneller geworden. Ich hatte mal eine Zeit lang mit dem iPad echte Probleme, das Dokument zu laden. Das hat Ewigkeiten immer gedauert.
Ja, das war, bevor sie die Umstellung auf das Creator Studio gemacht haben. Da war das Laden von den Dokumenten so extrem langsam geworden. Und die Variante mit dem Creator Studio, was dann letztlich gekommen war, das war halt eben auf einen Schlag deutlich schneller. Ja. Ich habe schon gesagt, das haben sie wahrscheinlich wieder mit Absicht gemacht. So.
Ja, also wenn er das Warten. Problem hat, macht ein Update, dann
ja, genau.
Also, läuft's.
Genau, von den Next-Screens mal abgesehen, die zum Glück aktuell nur ein bisschen nervig sind, aber ansonsten weggeklickt werden können, ist es ansonsten immer noch dasselbe und immer noch gut zu gebrauchen. Und ja, wenn man jetzt irgendwas schreibt, ob es was Kürzeres oder was Längeres ist, kann man eigentlich ganz gut gebrauchen, das Stück Software. So, und in der Vergangenheit habe ich ja auch mit Keynote viel Präsentationen gemacht. Ich habe ja 10 Jahre Lehre an der Hochschule gemacht und da die ganze Zeit immer dicke Stapel an Keynote-Präsentationen durchgehauen und bin da auch sehr glücklich mit gewesen. Und den Rest habe ich, Numbers habe ich weniger benutzt, nur so ab und an mal, um irgendwie ein kleines Sheet für den Haushalt irgendwie zu machen oder sowas, um Kram auszurechnen. Aber das soll ja auch sehr, sehr brauchbar sein, so jetzt für die typischen Consumer.
Ach, das ist alles echt brauchbar für normale Sachen, wenn man da jetzt nicht völlig ins Extrem gehen will. Ich hatte schon so krasse Präsentationen mit Keynote auch gemacht, also krass im Sinne von, wo ich glaube, wo Word deutlich, PowerPoint deutlich gescheitert wäre. Ich hatte schon Videos da drin von 4-5 Minuten 4K, ne, und wo das Ding die Gigabyte groß war, das war dem total egal, das hat das Keynote überhaupt nicht interessiert. Und also, und auch ich finde, ich mache ja nur Keynote, also ich benutze kein PowerPoint. Das ist einfach 5 Trillionen Funktionen, die kein Mensch braucht, völlig komisch organisiert. Mhm. Ich finde bei Keynote die Bedienung deutlich einfacher, einfach weil es natürlich auch abgespeckter ist, weil es einfach super viel, was man nicht braucht, auch einfach nicht gibt oder nicht das Wesentliche halt gut hervorgehoben ist. Ich finde, da strotzt die iWorksuit noch sehr von der Einfachheit den Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich noch ein, finde ich, sehr gutes Ding, also ein sehr gutes Stück Software, wo man Einfachheit halt sehen kann. Und etwas, was vielleicht PowerPoint mittlerweile auch kann, das weiß ich jetzt nicht, aber was Keynote immer gut konnte, waren diese, Zauberanimationen, wo du halt auf der nächsten Folie dann dasselbe Objekt hast, aber an einer anderen Stelle. Und in einer anderen Größe, wo er das dann quasi so hoch animiert. Du gehst quasi auf die nächste Folie, da ist ein Text jetzt in der Mitte und in der nächsten Folie ist er oben und ein bisschen kleiner und das animiert er dann automatisch, weil er die Objekte untereinander erkennt. Und was ich immer unfassbar gut fand an der ganzen Situation, damit kannst du, ohne dass du großes, also kannst du in Keynote ja auch, die haben super viele tolle Animationen, Abflammen etc. Aber ich fand, damit kannst du immer einen sehr guten Leitfaden machen in so einer Präsentation, weil du Objekte und Teile mitnehmen kannst, ne, und sagen kannst, okay, ne, darum geht's jetzt, dann machst du die Karte groß oder sowas oder das Objekt groß, dann machst du es ein bisschen kleiner in die Ecke, dann machst du ein paar Keypoints dazu, ne, dann nimmst du von mir aus einen Keypoint mit in die nächste Folie, weil es da dann genauer drauf eingeht. Und damit hast du so einen schönen Leitfaden, so Stück für Stück, wie ich immer finde. Und ich fand, das machte Keynote immer unfassbar einfach, im Gegensatz, also keine Ahnung, wie das bei PowerPoint geht, habe ich nie rausgefunden. ja, es gibt auch ein paar gute Animationen, die hat PowerPoint aber mit Sicherheit auch, bin ich sicher. Und ehrlicherweise Spielereien mit den dynamischen Hintergründen, die es da jetzt ja auch gibt. Ne? Also gibt es ja mittlerweile, dass dann die Farbhintergründe so leicht dynamisch sind, deshalb können ja beide. Echt? Ist für mich Spökes.
Also, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht.
Ja, es ist ganz nett, aber ich denke mir dann immer nur so, also wir wissen alle, wie oft die Beamer oder so auf der Arbeit oder da, wo du präsentierst, sind. Ne? Manchmal kannst du ja froh sein, wenn 16:9 Beamer hast und nicht nur ein 4:3 und dann eine ganze Präsentation im Eimer ist.
Ja.
Dann dann brauchst du das auch nicht. Und der Kontrast ist da auch nicht so hoch, dass das einer da sieht. Ne? Also ich hatte schon Präsentationen, da war da eine dynamische Hintergrund. Den sahst du aber gar nicht, weil es einfach alles so ein gräuliches Ding war, ne? Weil er gar nicht hinbekommen hat.
Ja, die sind manchmal so schlecht, die Klima.
Ja, so, ne? Also die Präsentations, es ist ja nicht Apples Präsentationsdisplay. Da geht das, da macht das auch was, ne? Bei ihrem 400.000 Euro Display, was die da gebaut haben, oder keine Ahnung, was das kostet, mit ihren 600K Auflösung und ich glaube 2.000 Nits oder so, oder noch höher, oder 3.000, das war eine irre Nitszahl, die hatten im Developer Center, und die Dinge haben die auch draußen stehen bei der WWDC. Da siehst du taghell, wenn die Sonne scheint, siehst du da alles drauf. Ja. So hell sind die Dinger, ne? So, die sind riesig groß, also ich will gar nicht wissen, was die kosten, ne?
Ja.
Da kommt so eine Präsentation natürlich zur Geltung, ne? So, jetzt können wir aber selber uns erklären, wie viele Firmen sowas haben. Ja. Von daher ist das, ist das auch immer so ein bisschen so eine Sache. Aber grundsätzlich, ich finde die Einfachheit der iWorks-Suit finde ich super. Die Kompatibilität auf andere Geräte. Sprich, dass ich auch sagen kann, okay, ich bin jetzt an meinem Mac durch oder so und dann fällt mir irgendwas auf der Couch oder im Bett oder was im Zug ein. Und ich schiebe dann noch kurz auf dem iPhone mal eben was und das ist dann super synchronisiert, top. Wir haben das schon im Studium benutzt mit iWorks Web, wo dann alle dran gearbeitet haben, selbst die Windows-Nutzer. Weil das einfach super cool mit live dran arbeiten auch war. Ne? Wenn du live an einem Dokument zusammenarbeitest, da war Apple, glaube ich, meiner Meinung nach der Erste, der das so gut hinbekommen hat.
Ja, ich glaube, Google war der Erste, aber Google? Die waren die Zweiten oder so, ja. Also waren
es sehr war früh. Mega cool damals. Und ich benutze sie bis heute unfassbar gerne. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Softwareprodukt von Apple. Und es bietet mir, bisher habe ich keine Funktion gefunden, die mir fehlt. Ich mache natürlich auch keine Pivot-Tabellen und all sowas und keine komischen Anweisungen in Numbers oder so. Aber mir reicht das immer voll und ganz aus. Also ich bin damit, und du kannst wirklich super Präsentationen machen.
Ja.
Na, das muss man schon sagen.
Also auch da, das ist genau dasselbe wie bei der Wahl von einem MacBook oder sowas, ne? Wo wir letztes Jahr über das MacBook Neo zum Beispiel immer wieder gesprochen haben, als kleinste gemeinsame Möglichkeit, da jetzt irgendwie einzusteigen in den Bereich. Und so ist das halt eben jetzt bei sowas wie der iWorksuit auch, ne? Also wenn man einfach nicht weiß, dass man Bedarf hat, der höhertrabend ist, dann braucht man wahrscheinlich kein MS Office oder sowas. Ne? Weil das einfach nur vergeudete Liebesmühe ist, wenn man das andere sowieso umsonst bekommt und das halt eben auch noch schön für die Plattform designt ist und so weiter und halt eben auch wirklich gut zu benutzen ist. Ich kann das nur sehr empfehlen. Und ich kenne auch einige Leute in der Familie, die das benutzen und tatsächlich da auch einigermaßen gut mit zurechtkommen. Ne? Die vorher bei MS Word zum Beispiel immer gejammert haben und gefragt haben, wo ist denn jetzt diese Funktion wieder hin und solche Geschichten. Und das ist schon schön zu gebrauchen. Und ja, wenn man weiß, dass man halt eben irgendwie mehr Leistung braucht, jetzt im Sinne von die extremen Features noch einkaufen muss, die nur MS Office liefern kann, dann wisst das ja sowieso schon, dann holt es euch halt eben. Ja, ich sage ja nicht nein, dass ihr euch das nicht holen dürft, aber wenn man es eh kostenlos kriegt und benutzen kann, versucht es mal, wenn ihr es noch nicht versucht habt. Ne? Ist schöne Software. Kann man wirklich sehr, sehr schön benutzen. Und wenn das für irgendwas mal kurz brauchen könnt, liegt halt eben kostenlos drauf. Benutzt es.
Ich glaube halt für eingefleischte Office-Nutzer ist das natürlich schwierig, wenn du dich mal an ein Produkt gewöhnt hast, ne? Aber dafür gibt es das ja auch für einen Mac, wenn ihr auf dem Mac seid. Ich glaube, im Company-Umfeld ist halt auch schwierig, das verstehe ich auch. Ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du da jetzt irgendwelche Vorlagen einhalten musst oder so ein Spökes.
Ja, aber auch da hat sich das ja stark geändert. Also ich habe ja jetzt auch schon wiederholt mitgekriegt, dass die Firmen mittlerweile zum Beispiel komplett auf Google-Produkte gewechselt sind. Die verwenden also dann hier Google Write und diese Geschichten, um da ihre Dokumente zu machen und auszutauschen. Ich bin da auch nicht Fan von. Ich mag immer noch diese webbasierten Geschichten immer noch nicht so gerne benutzen. Ich habe da lieber eine native Geschichte. Aber ich habe da auch sowieso immer meinen nativen Editor, wo ich sowas reinschreibe. Und dann ist mir das auch egal, ob ich das nachher in irgendwie Google Write reinpaste oder so. Weil ich benutze sowieso die Sachen, die ich benutzen möchte, wenn ich was schreibe. Und das fängt ja schon damit an, dass ich zum Beispiel mir ziemlich angewöhnt habe, die meisten Dinge in Markdown zu schreiben, wenn ich jetzt irgendwie formatierte Sachen schreibe. Und das kannst du dann halt eben zwar nachher in Office oder in Google Write oder was auch immer exportieren, aber du kannst es halt eben nicht da so schreiben. Naja, gut. Aber das ist Einstellungssache. Jeder, der mal ein bisschen mehr schreibt, muss sich da mal die Gedanken machen, in welche Richtung er da gehen möchte. Und naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. iWork ist da und lädt ein, benutzt zu werden. Könnt ihr ruhig mal tun. Sehr gut. So, dann sind wir schon durch mit den Nachrichten und kommen zur Gerüchteküche. Und die ist auch diese Woche mit ein paar Sachen gefüllt. Und ja, einsteigen wollen wir da mit einer Meldung von ET News, die hier berichtet haben, dass das OLED iPad Air scheinbar jetzt sich langsam verdichtet, was die Konkretisierung angeht, also dessen, dass wir also tatsächlich jetzt eine OLED-Variante vom iPad Air bekommen sollen. Allerdings ist logischerweise noch ein bisschen hin, es ist ja gerade erst vorgestellt worden, also Gemach, ne, eure neuen 2026er iPad Airs, wir sind jetzt nicht sofort altes Eisen, nächstes Jahr, ne, soll es dann irgendwie soweit sein. So, und ET News berichtete dann hier an der Stelle allerdings eine relativ interessante Sache und das wollte ich jetzt eigentlich hier berichten, und zwar dass hier Samsung Display, also die auch das OLED Display von den iPad Pros für Apple fertigen, jetzt auch hier dieses OLED Display für das iPad Air fertigen soll. Es wurde aber explizit berichtet von ET News, dass man sich vollkommen klar darüber sei, dass das mit den iPad Pros und der deutlichen Verteuerung, die durch diese ja doch sehr teuren OLED-Displays, die sie da reingepackt haben, das sind ja diese doppelschichtigen OLEDs, ne, damit die so richtig schön lichtstark sind, das wollte ja Apple damals unbedingt haben, hat deswegen dann in Kauf genommen, da den Preis deutlich anzuheben, und das haben die Kunden ja nicht so wirklich gut entgegengenommen, da sind ja die Verkaufszahlen spürbar eingebrochen von den iPad Pros. Und ja, deswegen haben wir ja schon immer wieder gesagt, hoffentlich macht das nicht Schule, dass sie jetzt überall versuchen, die Preise hochzutreiben. Und dann neben dem MacBook Neo, wo wir ja jetzt schon ausgiebig drüber gesprochen hatten, scheint also bei Apple so ein kleines bisschen doch wieder das Umdenken eingetreten zu sein. Denn jetzt hört man hier, dass sie sich ausdrücklich vorgenommen haben als Designkriterium für das OLED iPad Air, dass sie nicht den Preis steigern wollen für das OLED-Display. Also der Preis soll gleich bleiben bei diesem neuen Display. Und dafür müssen sie natürlich einen, also im Vergleich zum iPad-OLED-Display natürlich ein bisschen was, eine Verschlechterung in Kauf nehmen. Es wurde halt eben berichtet, dass sie ein deutlich günstigeres, Zitat aus dem Artikel, OLED-Display einsetzen wollten, jetzt hier in dem Air, aber logischerweise, ne, sie müssen ja jetzt dann irgendwo einen Kompromiss machen, das super teure Ding aus dem iPad Pro werden sie nicht nehmen wollen, ne? So, und das ist also das, was mich hier so ein bisschen zufrieden sein lässt, wenn ich das lese, nämlich, dass es halt eben so aussieht, als würden sie für das iPad Air definitiv die Preise gleich behalten wollen, auch wenn sie ein OLED-Display einführen. Und das wurde übrigens auch mit den Verkaufszahlen begründet an der Stelle. Ich kenne da ja keine Zahlen, Apple gibt die ja auch nie raus, aber ET News schätzte hier, dass die iPad Airs schon deutlich besser verkauft würden als die iPad Pros. Natürlich haben die auch keine genauen Zahlen genannt, aber sie haben schon gesagt, würde sich deutlich besser verkaufen, und das würde natürlich nur funktionieren, wenn die Preise günstiger sind. Und deswegen dann jetzt auch dieser Umkehrschluss, dass sie die Preise nicht anheben wollen für das Display. Ja, macht ja Sinn, vollkommen, weil das iPad Air ist natürlich ein Produkt, was mittelpreisig anpositioniert ist, und wenn sie da jetzt hingehen und 500 Euro den Preis hochsetzen, oder sei es auch schon nur 200 Euro den Preis hochsetzen, einfach weil sie da jetzt ein OLED-Display reinpacken, dann sind sie da halt eben auch an der Zielgruppe und an der Marktnische, wo sie hinzielen, vorbei. Naja, wollen wir hoffen, dass das die neue Richtung ist und dass sie das auch verinnerlichen, bevor es jetzt dann ins Eingemachte geht, was die OLED-Displays angeht. Denn ja, die OLED-MacBook Pros, die stehen ja zum Beispiel auch noch aus. Und die Befürchtung da war ja schon gewesen, wenn sie da jetzt auch so ein teures, doppelschichtiges OLED-Display wie aus dem iPad Pro reingepackt hätten, dann wäre das ja locker 500 Euro und mehr Aufpreis gewesen, weil das ja nochmal deutlich größere Displays sind. Ja, da haben wir noch nichts zugehört. Ja, deswegen noch ein bisschen Vorsicht. Aber ja gut, fürs iPad Air sieht es erstmal so aus, als würden sie da nicht reinstoßen wollen. Und das klingt ja sehr löblich. Hm. Gedanken?
Na, ich glaube, auch, dass da eine deutsche Preiserhöhung ein Riesenproblem wäre. Ich finde, der ganze Spaß ist jetzt schon sehr, sehr teuer. Und nicht gerade affordable, finde ich. Sie haben es bei den iPad Pros gelernt. Ich mag OLED-Displays, ne? So meine ich es nicht. Ich hätte auch gerne hier für meinen Rechner eins oder so, ne? Der Kontrast ist schon stark. Das sehe ich auch immer am iPhone. Das sind schon tolle Displays, gerade wenn es im Dark Mode und sowas ist. Genau. Aber, und jetzt kommt das große Aber zu dem ganzen Thema, ein Großteil der Software behandelt das einfach nicht ordentlich, weil wenn du dann so ein hässliches Grau überall hast als Hintergrund, statt ein richtiges Schwarz, hast von einem OLED nämlich exakt Zero. Und deswegen finde ich, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie groß der Benefit ist, letztendlich tatsächlich aus der Schiene raus. Klar, wenn du jetzt im Thema Design bist, Farbechtheit, Kontraste und so, dann macht das einen Unterschied, wie viele werden das tun. Ich finde halt, ein OLED-Display macht wirklich nur bei sehr starken Kontrasten den krassen Unterschied auch. Und den bieten erfahrungsgemäß viele Company-Designs nicht ordentlich an, weil das nicht in ihre Marke passt, komplett schwarz zu nehmen oder so. Mhm. Und dann hast du dieses hässliche Grau, das sieht dann nämlich nochmal doppelt und dreifach bescheuert aus auf den OLED-Displays. Und gerade wenn es halt dunkel ist, wo du ja einen Dunkelmodus nutzt, oh Wunder, ne? Wer tut das so? deswegen finde ich es immer so schade, dass eigentlich am Ende oft schlechtes Design dafür verantwortlich ist, dass sowas gar nicht ordentlich aussieht. Und da nehme ich Apple auch gar nicht aus. Also die können das auch genauso gut an manchen Stellen mittlerweile. Und ich glaube, sie werden das noch mal Stück für Stück nachkorrigieren an manchen Stellen. Aber ja, deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, welchen Benefit habe ich da am Ende. Aber es sind tolle Displays, aber es ist halt immer die Frage, ist mir das Geld wert? Ne? Also es gibt auch gute OLED-Displays für den Mac, also die man von Drittherstellern kaufen kann. Die sind halt unfassbar teuer. Ne? So, und dann muss ich halt einfach sagen, ist der Benefit mir nicht groß genug? Für mich, an meinen Anwendungsfall logischerweise. Ne? Also Designer sieht das vielleicht anders, weil er da natürlich auch einen anderen Fokus legt, im Gegensatz zu mir. Aber ja, und da frage ich mich dann halt am Ende, was ist der Aufpreis? Was habe ich davon jetzt? Ne? Ja, das ist leider halt oft so das Thema. Ne? Und ist wie bei den MacBooks, da sind super Displays da drin, ne? So, überhaupt gar keine Frage, aber ich brauche sie nicht.
Ja, also du zumindest nicht,
weil er das immer ich zu nicht. Verwendest. Ja, das ist halt so das Ding. Und
gut, für den, also wenn sie die Preise stabil halten, ist es natürlich für den End-User super. Ich kann mich noch erinnern, wo damals die iPads auf diesen Retina umgestellt worden sind. Das war so ein dermaßen krasser Unterschied. Und ja, je besser die Displays werden, ist es halt für die Konsumenten immer deutlich schöner. Deswegen, ja, wenn sie die Preise so halten, wunderbar.
Mhm. Ja, genau. Ich glaube, da kann man glücklich mit sein. Gerade dann als Trade-off für das Air, was ja halt eben als mittelpreisiges Gerät gedacht ist. Ne? Also, wenn überhaupt, dann hätte man halt eben da eine Preisanhebung für das Pro ja noch verargumentieren können, weil die Schiene ist natürlich dann klar eben für diesen Pro-Bereich gedacht. Aber da hatten wir ja auch damals dann schon gesagt, dann sind wir nicht mehr die Pro-User. Ne? In der Vergangenheit sind wir halt eben auch noch Pro-User gewesen, weil wir einfach irgendwie Features to the Max haben wollten. Und aber da sie da halt eben ja auch die Preise so getrieben haben, bei iPhone wie auch bei iPad, ist das halt eben so ein Thema, wo man sich sukzessive Gedanken drüber machen muss. Ne? Und ich weise dann nur noch mal kurz auf das MacBook Neo hin. Es geht auch anders.
Ne? Absolut. Und ich finde, man muss sich einfach sehr ehrlich sein was brauche ich? Ne? Mhm. So, und ja. Ich habe da mir die Frage, war auch immer lange Zeit MacBook Pro-User und es sind auch immer noch tolle Geräte. Und jetzt für so ein Arbeitsgerät ist das auch noch mal ein bisschen was anderes bei mir, ne? Weil ich die brauche mal Homeoffice, mal gehe ich in die Arbeit und da brauche ich ein mobiles Gerät. Das ist einfach ein anderer Anwendungsfall. Mhm. Da sind die Pros auch das Nonplusultra. Für mich habe ich aber jetzt zum Beispiel ja damals die Entscheidung getroffen, kein MacBook mehr, also kein Pro mehr privat zu holen, weil ich einfach gesagt habe, steck lieber mehr Geld in den Mac Mini, hole den mit 64 GB Arbeitsspeicher, weil mir das viel, viel wichtiger ist als dieses krasse Display. Ne? Mhm. So, die sind toll, die Displays, überhaupt gar keine Frage. Ne? Will da gar nichts gegen sagen, aber mir sind 64 GB Arbeitsspeicher viel wichtiger als ein toller Monitor. Und wenn ich mir die Kohle sparen kann und stecke sie dann in ordentliche Ausstattung. Ich war ja sogar dabei, zu überlegen, eine Mac Studio zu holen. Mhm. Weil selbst der Preis sich noch besser ist als ein sehr gut ausgestattetes MacBook Pro. Ja. Ich da den M4 Max gehabt hätte. Aber ich habe es dann doch nicht am Ende gemacht. Jetzt im Nachhinein vielleicht doof, nachdem die Verfügbarkeiten so schlecht sind. Wäre vielleicht jetzt was anderes. Aber ja, ich finde, man muss halt einfach überlegen, was für Prioritäten hat man, was für Anwendungsfälle hat man, wofür will man das benutzen. Ne? Und dann muss man da, also wenn man nicht aufs Geld achten muss, kann einem das auch egal sein. Ne? Jeder darf kaufen, was er möchte. Kauft den Full-Stack MacBook Pro, überhaupt gar kein Thema. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte vielleicht auch mal 2.000 Euro sparen, also wie gesagt, für die Konfiguration von MacBook Pro kriege ich einen MacBook Air und den Mac Mini zusammen.
Mhm. Ne? Ja, und vor allen Dingen du brauchst die MacBook Pros ja, wenn du unterwegs bist. Also selber habe ich auch gehabt. In der Vergangenheit war ich viel unterwegs. Habe natürlich immer ein MacBook gehabt. Jetzt habe ich mir ein Mac Mini geholt, weil ich bin nicht mehr unterwegs. Warum soll ich mir ein Notebook denn holen? Ne? Macht keinen Sinn.
Ja.
So. Und du hast halt den Vorteil bei so einer Feststation, du kannst immer den besten Monitor oder den neuesten Monitor dir da anschließen. Und,
weil die halt eben losgelöst sind, das ist das Tolle. Ja, du kannst einfach entscheiden, einen neuen Monitor zu kaufen, ohne ein neues Notebook kaufen zu müssen. Ja, das ist schon eigentlich immer noch die beste Konstellation, wenn man jetzt einfach nur das preislich optimieren möchte und wenn es dann keine große Rolle spielt, was man jetzt irgendwie dann noch mitnimmt. Ne?
Ja.
Und wenn man dann jetzt halt eben so ein kleines MacBook, sei es jetzt ein MacBook Neo oder ein MacBook Air oder was auch immer man dann jetzt braucht für unterwegs, wenn man da noch eine Backup oder Zweitausstattung haben möchte. Vielleicht reicht ja auch ein iPad Pro auch, wenn man es eh schon hat oder was. Das muss man halt eben dann auch noch mal entscheiden, ob und was man für unterwegs dann noch haben muss. Aber ja, ne, wir sind ja alle drei in die Richtung gegangen, dass wir jetzt tatsächlich auf die Desktop-Schiene gegangen sind und sind da auch sehr glücklich mit. Einfach weil es kostengünstig ist, leistungsmäßig halt eben dank Apple Silicon einfach grundweg toll, ja, egal was man hat. Man kann ja jetzt auch die gebrauchten Sachen kaufen, die sind alle immer noch toll. Ja, sogar
absolut.
Die 5 Jahre alten M1 Pro oder was, die sind immer noch super toll. Auch die M1 noch, ja, wenn man jetzt nicht die Ansprüche hat, irgendwie da irgendwie, was weiß ich, was jetzt besonders viel AI-Kram oder sowas mitmachen zu können und einfach nur ein bisschen YouTube gucken und ein bisschen was schreiben und surfen mit will, ja, ne, da kann man auch einfach ein M1 mitnehmen und glücklich sein. Ne,
braucht kannst du machen, aber jetzt mit dem Neo ist das Thema ja erledigt. Also der Preis-Leistung, da kannst du ja fast klar. Gar nichts anderes mehr vorschlagen und sagen, hör mal, hol dir den Neo. Also ich war jetzt am Wochenende in der Verwandtschaft, da habe ich einen alten iMac 24 Zoll mit i5 so ein bisschen repariert, weil der mega langsam war. Und dann saß der erstmal davor, hast wieder so diese alte Generation gesehen und hast dir gedacht, oh mein Gott, wie langsam ist das hier. Ja, also ganz ehrlich, ich habe ihm dann auch vorgeschlagen, hol dir einen Neo. Dann richten wir die Sachen ein, wenn der da ist. Und dann stellst du den alten als Ersatzgerät in die Ecke.
Ja, also ich glaube auch, da macht man mit dem Neo auch an vielen, vielen Stellen einfach gar nichts verkehrt. Und es ist genug da, finde ich, mittlerweile an Auswahl. Ne? Also bei mir war auch ein ganz großer Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, warum ich nicht so viel stationär mal so ein teures MacBook Pro haben will, ist halt auch der Akku. Ne? Also ich benutze das halt so gut wie nie am Akku, sondern 99,9% mit Stromverbindung. Das ist für den Akku einfach nicht gut, für die Akkupflege. Und wenn ich halt so krass viel Nutzen habe für fest angeschlossen, ja, dann ist halt ein fester Computer halt auch sinnvoll, ne?
Ja.
So, das muss man dann halt auch einfach ehrlich mal sagen. Und wie gesagt, arbeitstechnisch ist das immer ein bisschen was anderes. Da sind aber auch die Anforderungen anders, ne? Die sollen ein bisschen Allrounder-mäßig sein. Du bist auch mal mit dem Arbeitsgerät unterwegs, bin ich mit meinem jetzigen ja auch. Das ist dann noch mal ein bisschen was anderes von der Situation her, ne? Weil es ist ja schlecht, wenn ich dann sage, okay, heute fahre ich ins Büro, aber packe ich den Mac Mini ein, weißt du, so ungefähr, das ist von der Arbeit, das macht ja keinen Sinn.
Habe ich auch schon gesehen, aber ja.
Ja, genau, also gehen tut alles, das meine ich jetzt nicht, ne, also
ich habe auch schon Leute mit iMacs rumlaufen gesehen.
Gibt ganz viele Lösungen. Ne? Ich habe auch schon gesehen, dass Leute ein Mac Studio gekriegt haben für zu Hause und ihr altes M1 MacBook behalten durften für, wenn du mal unterwegs bist, ne, also weil der Anwendungsfall nicht so häufig ist. Es gibt, das will ich gar nicht sagen, es gibt ja Lösungen, ne? Und das meine ich, ich glaube, es gibt mehr als genug Auswahl für Geräte. Am Ende muss man sich halt nur überlegen, was möchte man. Und ich habe sehr viel Probleme immer mit den Akkus bekommen, weil ich sie selten genutzt habe. Mhm. Und das macht dann halt einfach keinen Sinn, weil die Dinger sind einfach unverschämt teuer, wenn sie kaputt sind, also wenn die Akkus kaputt sind. Und dann verliert halt so ein MacBook Pro auch komplett seinen Benefit irgendwie. Also klar kannst du es immer noch nutzen, auch wenn der Akku nichts mehr ist, ne, das meine ich nicht. Mhm. Aber es verliert halt komplett den mobilen Benefit und das macht halt dann irgendwie keinen Sinn. Also bin mit meinem Setup sehr zufrieden. Ich glaube, es gibt für alle was da draußen, für jede Preiskategorie mittlerweile und auch für fast jeden Leistungsbedarf. Ne? Jetzt mal ganz extrem abgesehen, aber
Ja, interessanterweise, wo du das gerade sagst, so ein bisschen so auf Social Media habe ich aufgeschnappt, dass manche Leute sich jetzt noch eine Neo-Variante vom Mac Mini wünschen. Es wäre natürlich auch noch eine Abrundung des Produktportfolios, wenn sie da jetzt auch, um den Preis runterzubekommen, bei den Mac Minis auch noch so eine Variante mit A-Chip machen würden, als Einsteigermodell. Ne? Also ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, natürlich man kann gebrauchte Sachen kaufen, kann ja dann einfach hier ein M2 Mac Mini kaufen oder so, dann ist man wahrscheinlich sogar günstiger. Aber jetzt mal angenommen, man will neue Geräte kaufen, wäre das natürlich eine schöne Option. Wobei der Mac Mini jetzt natürlich nicht so extrem teuer ist, dass man jetzt sagen muss, es müsste dringend deutlich günstiger werden. Aber wenn man jetzt da noch einen 100er rausholen könnte durch das andere Fertigungsverfahren und dann auch noch die Verwendung von dem A-Chip oder 150 oder sowas, ne, dann wäre das Ding auch wieder im Rennen, was irgendwie den Edu-Markt angeht. Ne? Vielleicht machen sie das ja tatsächlich. Ne? Also das Gehäuse wird es wahrscheinlich nicht sein, also wenn sie das jetzt mit dem neuen Verfahren herstellen können. Ne?
Ja, also ich denke mal, also theoretisch eine abgespeckte Version wäre da ja machbar irgendwie, ne? Weniger Anschlüsse und sowas, klar, weniger Monitore, vielleicht nur einen externen Monitor, kein Ethernet, keine Ahnung. Ne? Ich weiß nicht, was sie da für Abstriche machen müssten. Aber ja, kann ich mir auch gut als im Markt vorstellen, ne? Also wieso nicht? Ne? Mal unter der Prämisse, dass der Mac Studio vielleicht auch neu aufgestellt wird mit anderen Prozessoren und sowas, ne? Potenziell und so. Also macht das ja, also für mich wird das Sinn machen, ne? Da einen sehr günstigen Mac Mini noch anzubieten, why not? Also, aber erstmal müssen sie überhaupt mal wieder anbieten. Das wäre
ja überhaupt müssen sie sie haben, ne? Wenn sich das tatsächlich bestätigt in der Richtung, wie wir das letztlich berichtet haben, dass das alles nur die Ausschussprozessoren von den iPhone-Produktionsläufen gewesen sind, dann haben sie natürlich jetzt echt ein Problem, diesen Chip noch zu bekommen, da ja die Produktion von den entsprechenden iPhones eingestellt ist und dann haben sie natürlich auch keine Chips mehr, die übrig bleiben als Ausschuss. Und wir hatten berichtet, dass da für das Neo wohl gebinnte Chips verwendet worden sind, wo also eine GPU abgeschaltet worden ist, weil sie defekt ist und sie deswegen in den iPhone Pros des Vorjahres nicht zum Einsatz gekommen sind. Und deswegen hätten sie sie halt eben quasi umsonst bekommen, ne? Weil die ja eigentlich weggeschmissen worden wären bei den iPhones. So, und das ist natürlich eine schöne Argumentation, ist aber natürlich nicht sustainable, weil wenn ihnen dieser Stash ausgeht, und das hatten wir ja letztlich berichtet, dass das wohl scheinbar der Fall ist, dann haben sie natürlich ein Problem. Ich nehme aber mal an, dass sie so schlau waren und das bedacht haben und wir werden es dann jetzt sehen, wie sie es handhaben werden. Entweder sie gehen einfach auf die neuere Generation des A-Chips, was natürlich leicht zu machen ist als ein Apple, die sowieso immer frische Produktion reinkommen haben. Oder sie lassen sich noch was anderes einfallen. Ja, aber Sie werden auch bestimmt nicht ganz blauäugig da reingelaufen sein und jetzt sagen, ups, das ist jetzt zu erfolgreich.
Ja, ich glaube, also im Moment gibt es ja eh so ein bisschen bis sehr starke Lieferschwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt.
Wo
bei,
denn?
Bei Apple. Also du kriegst zum Beispiel den großen Mac Mini, kannst du nicht mehr bestellen bei Apple.
Den ah, so, ja.
Und sowas,
die 64 GB-Version.
Auch die 48 zum Teil nicht. Was über 10 Wochen Lieferzeit, auch bei Mac Studio und sowas. Also diesen, da gibt es sehr große, also man vermutet, es liegt am Chip-Shortage oder es ist ein Update incoming.
Genau, wahrscheinlich beides sogar.
Ja, der Neo hat jetzt eine Lieferzeit von einem Monat.
Die sind auch hochgegangen, ne? Ja, also wobei das könnte natürlich die Nachfrage sein tatsächlich.
Ja, definitiv
die Nachfrage. Ja, ja, bei dem ist es definitiv die Nachfrage, da gehe ich eigentlich ziemlich fest von aus, ne? Wenn du jetzt hier bei Mac Mini guckst, dann bist du im Juni, ne? Bei denen, die du noch kriegst. Mhm.
Ja, und gut, das klingt nach Austausch.
Also beim Größeren, nicht mal beim Mittelgroßen, bei 10 bis 12 Wochen.
Ja.
Also, ich bin mal gespannt, ob es wirklich, ich hoffe, es ist der Austausch und kein Chip-Shortage.
Ja, also ein größeres Problem. Es kann schon Chip-Shortage sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir es irgendwo gleich noch in der Gerüchteküche drin haben. Aber ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, ich habe hier unten bei Mark Gurman hatte ich es drin. Aber ich kann es mal gerade vorziehen, was es dazu zu sagen gibt. Und zwar scheint halt eben aktuell der Markt für DRAM so leergefegt zu sein, dass sie tatsächlich jetzt so ein bisschen sammeln müssen, um jetzt irgendwie Produktveröffentlichungen machen zu können, damit sie genügend RAM haben, um dann nicht in Lieferschwierigkeiten zu kommen, wenn die Nachfrage ein bisschen höher ist. So, und das scheint also aktuell tatsächlich ein Problem zu sein. Ne? Gurman hatte da berichtet, dass Apple aktuell, und die haben ja schon sehr gut verhandelte Verträge, ne, sehr langfristige, sehr große Verträge, und dass die halt eben irgendwie hier bei Samsung, nicht Samsung Display, sondern Samsung lalala, die Speicher machen, würden die jetzt das Doppelte für einen DRAM-Chip bezahlen aktuell. Und das sind Apples Preise. Ne? Das ist schon extrem hochgesprungen. Ich habe das gar nicht verfolgt, aber an der Stelle habe ich das jetzt auch erst realisiert, dass wenn so jemand wie Apple doppelt so viel bezahlen muss, dann muss das schon sehr extrem sein. Naja, also deswegen auch die Erklärung, warum sie die 64 GB Modelle, also die stark ausgestatteten Modelle gar nicht mehr anbieten, denn an verschiedenen Stellen sind die Preise halt eben auch so hoch geschossen, dass sie da ja tatsächlich deutlich die Preise anheben mussten. Wo war das gewesen, dass sie die Preise angehoben hatten? Das hatten sie doch beim Studio gemacht, ne? Bei der höchsten Ausstattung, die sie noch haben.
Die 256 GB Variante ist teurer geworden, meine ich, und die darunter auch.
Genau, und die waren signifikant teurer geworden, ne? Das waren irgendwie 500 Euro mehr oder sowas von jetzt auf gleich.
Ja, also da, es ist spürbar, ne? Ich hoffe, irgendwann entspannt sich das Ganze wieder.
ja.
Aktuell nicht absehbar, ehrlicherweise. So fair muss man sein.
Ja, zumindest was man hört, genau. Die nächsten 2-3 Jahre soll sich das wahrscheinlich halten. Naja, gut, aber es scheint ja wohl hauptsächlich tatsächlich um die großen DRAMs zu gehen, ne? Weil die halt eben in den Beschleunigern von Nvidia und Co., es geht ja auch hier um die AI-Hardware-Krise, ne? Dass also irgendwie alle AI-Hardware bestellt haben und da natürlich halt eben auch große RAM-Speicher für benötigt werden und da ist also dann vor allen Dingen diese Nachfrage nach diesen großen Chips, die sie da verwenden, ist halt eben so hochgesprungen. Bei den kleineren Varianten, die jetzt dann eher so in den typischen Konsumergeräten zum Einsatz kommen, das ist da nicht so betroffen. Ne? Sonst hätten wir natürlich da schon ein viel größeres Drama noch. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Ne? Naja, in dem Sinne, es handelt sich also um einen beschränkten Bereich, der da teurer geworden ist. Und da müssen wir scheinbar aktuell mit leben. Na schön. So, dann haben wir noch ein zweites Thema, welches auch von ET News reingekommen ist. Und zwar hatten die noch berichtet, dass das iPhone 18 Pro ist jetzt wohl in Produktion genommen worden und damit sind dann wohl auch die Hardware-Features jetzt fix. Und damit hat sich da jetzt auch bestätigt, wie ET News berichtet, dass das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max beide jetzt eine variable Blende bei einer der drei Linsen bekommen werden. Ich glaube, bei der Tetraprisma-Variante. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das hatten sie jetzt hier nicht explizit nochmal dabei gesagt. Aber eine von den drei Kameralinsen soll halt eben jetzt eine variable Blende bekommen. Und die anderen sollen natürlich, wie das in der Vergangenheit auch ist, erstmal so bleiben. Aber eine soll halt eben dann jetzt damit ausgestattet werden und ja, damit werden dann die iPhones auch in den Club der vollwertigen Kamerasysteme aufgenommen, kann man sagen, denn das ist ja also mit einer der letzten großen Dinge, die noch gefehlt haben, um wirklich ein vollwertiges Fotosystem zu haben, denn die variable Blende, die ist ja in der Fotografie tatsächlich sehr wichtig, vor allen Dingen in der Frage, wo man Schärfe haben möchte und wo nicht. Ich erinnere mal an das gute alte Bokeh, was ja bei Apple nur in der Pipeline entsteht und nur ein ganz kleines bisschen in der Hardware. Viel mehr können diese kleinen Sensoren auch traditionell eigentlich gar nicht. Vor allen Dingen aber auch, weil halt eben keine variable Blende da ist, die überhaupt in der Lage ist, jetzt da die Blende auf- oder zuzumachen. Denn das Bokeh bei einer vollwertigen Kamera entsteht ja dadurch, dass man die Blende öffnet, so weit es geht, und einen möglichst großen Blendendurchmesser hat. So, und ist also die eine Sache, die man dann jetzt hier mit einer variablen Blende machen kann. Und natürlich in die andere Richtung kann man halt eben auch durch das Schließen der Blende dann den Fokuspunkt an verschiedene Stellen setzen und dann diese Schärfeverläufe ins Bild reinbekommen, wie das bei den Profifotos auch immer zu sehen ist, dass man also zum Beispiel das Gesicht einer Person scharf stellt, aber den Hintergrund unscharf hat. Ne? Das ist dann diese Bokeh-Situation typischerweise. Oder aber auch zum Beispiel die Blende aufmacht, um dann einen weiteren Schärfebereich zu haben. Die aktuellen iPhones, die haben ja quasi da nur eine unendliche Blende, die ist ja quasi immer offen, die kann nicht geschlossen werden. Und deswegen haben die eigentlich immer einen Schärfebereich, der von der minimalen Distanz geht, die man abbilden, die man scharf stellen kann, bis unendlich geht quasi. Und wenn man jetzt eine variable Blende hat, dann kann man das halt eben einstellen. Ne, dann kann man irgendwie eine Gruppe von Personen scharf stellen und den Hintergrund dann immer noch unscharf und solche Geschichten. Und das ging halt eben jetzt bisher mit den iPhones nicht. Und deswegen ist das natürlich dann noch so das i-Tüpfelchen der Fotografie, wenn es das jetzt in der Richtung betrachtet. Ja, und in dem Sinne freue ich mich da sehr drüber, dass das jetzt reinkommt. Und ja, ich werde es wahrscheinlich nicht deswegen explizit ein neues iPhone kaufen. Ich habe ja gerade letztes Jahr eins gekauft. Bin jetzt gar nicht so heiß darauf, schon wieder eins zu kaufen. Aber ja, die Leute, die jetzt ein neues kaufen wollen, werden sich bestimmt sehr darüber freuen, weil kann man halt eben dann wie mit einer vollwertigen Kamera dann vernünftig mitarbeiten.
Ja, das war ja immer das Hauptfeature bei neuen iPhones, dass die Kamera deutlich besser geworden ist, in welchen Bereichen auch immer. Von daher
genau. Ist
das natürlich eine echt sehr coole Erweiterung.
Ja, genau. Und natürlich wird das dann so im Laufe der Jahre so reintrickern, tröpfeln in die weiteren Sensoren und so. Das ist natürlich dann jetzt gerade erstmal der Anfang, dass sie jetzt dann einen von den drei Linsen mit variabler Blende machen. Und ja, in 3 Jahren werden wir dann wahrscheinlich bei jeder eine variable Blende haben. Und dann kaufe ich auch wieder eins. Dann lohnt sich das dann wieder vollwertig zuzuschlagen. Na schön. So viel dazu. Und dann haben wir noch eine Meldung hier von Nicolas Alvarez auf X. Das ist auch so einer der Herren, die immer in den Soßen von den Beta-Versionen rumstochern und irgendwie sich anschauen, was Apple da intern gebaut hat, zum Beispiel an Lips, die sie irgendwie ansprechen, um irgendwelche Funktionen auszurollen in Zukunft. Und tatsächlich hat er sich jetzt hier die aktuelle Beta-Version von, was ist es, 26.5 angeschaut und hat da tatsächlich einen Hintergrunddienst gefunden, der neue AI-Services umzusetzen scheint. Oder mehrere sind das wohl gewesen. Sie haben 4 neue Dinge identifiziert, die scheinbar wohl für iOS 27 geplant sind. Halt eben da jetzt nur die Hintergrunddienste da irgendwie schon rausgefallen sind. Das passiert schon mal, weil die ja vom Nutzer normalerweise nicht zu sehen sind. Und worum es hier geht, das eine, das ist wohl irgendwie eine Funktion, die in der Health-App integriert sein soll. Die Health-App, die soll eine Funktion zum Scannen von Nährwertangaben bekommen. Da bin ich ja mal gespannt, ob sie da dann auch dieses Feature des Food-Trackings dann einbauen werden, wie das ja viele ziemlich teure kommerzielle Apps bisher nur machen. Das habe ich mir ja immer schon gewünscht, dass da mal jemand dran geht und das mal bezahlbarer macht. An der Stelle würde ich sogar Apple ein bisschen Geld geben, wenn sie das günstiger machen würden als andere, weil die anderen Apps, die sind schon extrem teuer oft, die da an der Stelle brauchbar sind. Und da freue ich mich also sehr drauf. Ich hoffe, dass das wird was Gutes. Das Zweite ist, dass die Kontakte-App jetzt Telefonnummern und Adressen von Visitenkarten und anderen gedruckten Gegenständen halt eben mit drauf zeigen mit der Kamera an sich, nehme ich mal an, so wie man einen QR-Code einliest, dann jetzt übernehmen können soll. Warum das jetzt konkret ein AI-Feature ist, weiß ich nicht. Naja gut, okay, sie wollen wahrscheinlich da irgendwie relativ intelligente Erkennung drauf haben. Und also Telefonnummern und Adressen soll neu sein. Interessanterweise habe ich mir jetzt nochmal erzählen lassen, dass Kalendereinträge scannen da schon unterstützt sein soll. Habt ihr da irgendwie eine Erinnerung dran, dass es das schon gibt?
Du meinst jetzt rein aus der Kamera raus?
Ja, so über die Kamera irgendwie einen Termin.
Ja, Live-Text macht das, ne?
Ach so,
aber der kann eigentlich auch Adressen und so, deswegen wundert mich das jetzt mit der Visitenkarte. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, was da jetzt das Dolle ist.
Ja, da ist bisher noch nichts Dolles dabei, ne?
Ja, wo er es sagt, ne? Irgendwie, okay, vielleicht verbessern sie das dann über irgendwie einen AI-Service. Also das soll halt eben einen Backend-AI-Service jeweils verwenden, um halt eben irgendwie da leistungsfähige Arbeit zu machen. Ja, aber natürlich wissen sie da auch nicht mehr, als dass es irgendwie einen Endpunkt gibt und wie der heißt. Ne? So haben sie das mehr oder weniger abgeleitet. Und in dem Sinne muss man das alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Deswegen bin ich auch gerade irritiert gewesen. Aber es gab auf jeden Fall auch schon Dinge. Aber bisher ist das ja eher so gewesen, dass man einfach den Text rauskopieren konnte, oder? Also dass er jetzt irgendwie einen vollwertigen Kalendereintrag sofort erzeugt hat. Müssten wir nochmal testen, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch irgendwie ignoriert, als es gekommen ist. Naja, gut. Müssen wir mal schauen. Ja, schaut mal. Aber prinzipiell klingt das nach einer spannenden Thematik, auch wenn es nur eine verbesserte Funktion ist vielleicht. So, dann Wallet soll eine neue Funktion bekommen, wo man jetzt existierende Event-Tickets und Mitgliedskarten für Fitnessstudios etc. wurde in dem Artikel jetzt Zitat irgendwie genannt, eingescannt und im Wallet hinterlegt werden können sollen. Da würde ich ja mal sagen, also wenn sie das für alle Events jetzt irgendwie umgesetzt bekommen, dass man da einfach das Ding scannen und der dann einfach den QR-Code, der da angezeigt wird, in die App übernehmen kann und dann im Wallet anzeigen stattdessen, dann wäre das ja echt ein Mega-Feature, oder? Also weil gerade der Fakt, dass es viele Anbieter gibt, die dann vielleicht auch das Wallet aktuell nicht unterstützen und sowas, denn da einen schönen Vorteil mit sich brächten, wenn sie da ein bisschen flexibler wären. Bisher konnte man das ja immer nur machen, wenn man dann irgendwo so ein Wallet-Pass erzeugt bekommen hat. Und das hört sich hier jetzt also an, als würde das nicht mehr notwendig sein. Das wäre eine sehr schöne Sache.
Ja, also es gibt ja schon Drittanbieter, die sowas gemacht haben mit ihren Apps, ne?
Ja, stimmt.
Die das ermöglichen. Deswegen finde ich es auch immer so schade, dass Apple das nie angeboten hat. Wobei ich natürlich bei uns in Deutschland schon so ein bisschen das Problem sehe, dass du dann bei irgendeinem Konzert am Eingang stehst und sagst, nee, ich brauche hier das Original-Papier-Ticket. Das geht so nicht. Und das kann ich mir ja schon sehr gut vorstellen. Mhm. Und,
vor allen Dingen hören die sich auch genauso an, wie du das gerade gesagt hast.
Ja, ich vermute auch. Und die, ich finde es immer noch sehr beeindruckend hier im Rhein-Energiestadion beim FC ist ja wirklich digitale Karte. Also du kannst auch noch eine Papierkarte haben und scannen, das geht auch, aber du kannst wirklich diese Wallet-NFC-Karten, ne? Und die habe ich sonst, glaube ich, noch nie irgendwo so gesehen, außer da, dass du wirklich auf der Watch oder am iPhone nicht mehr einen QR-Code hast, den du hinhältst, weil das war mal total nervig, gerade mit der Watch, sondern wirklich quasi da ein NFC-Key hinterlegt ist und mit dem kommst du dann rein, weil du den musst du da irgendwo dran halten und dann ist das Thema erledigt, kommst du rein. Super genial. Also schön. Das ist wirklich total smooth. Weil ich hatte das oft dann, die hatten schon ewig Wallet-Support beim FC, ne, das ist schon 100.000 Jahre drin, aber gerade mit der Watch, dann kam der neue Scanner, dann hast du den Arm gar nicht mehr dazwischen gekriegt und sowas, ne? Dann kannst du die Watch schon nicht nehmen, musst du das iPhone nehmen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie irgendwann gesagt haben, wir machen das noch, aber die haben ja auch so eine Digitalstrategie, gibt ja nur Kartenzahlung und sowas und so auch, also das und da, das ist super praktisch, ne? Also wie oft habe ich schon bei Konzerten oder sonst wo gestanden, dann waren die da am Scannen wie die Weltmeister, dann wollte das aber irgendwie nicht und so und das ist natürlich so eine NFC-Übertragung 3000 Mal besser, ne? Also,
ja. Oh ja, das haben wir letztlich hier im Kölner Zoo noch gehabt. Ausgedruckte QR kurz gehabt und dieser blöde Leser wollte die einfach partout nicht lesen. Ne? Ach, das gibt's übrigens auch. Das ist andersrum. Ne? Und das war schon irgendwie ein Backup. Ja, die haben halt eben auch so komische Scanner. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was du auch meintest, was der FC da vielleicht gehabt hat. Das sind irgendwie so komische, so Brücken, wo man durchgehen kann, so mit so einem Drehkreuz. Und dann sind da so, der Scanner, der steht irgendwie so auf dem Kopf und man muss das Ticket, was gescannt werden soll, dann so da dazwischen halten.
Ne? Ja, also so ein bisschen, also du hast so einen Scanner vorne dran montiert, da musst du den so dazwischen schieben. Und das ist dann je nachdem mit der Watch gar nicht mehr möglich gewesen. Mit dem iPhone glaube ich schon, aber auch so und wie gesagt, aber das ging auch recht flott, fand ich, als sie die neuen Scanner hatten, das dann auf einmal so gar, du hast da keinen Code mehr, ne? Also es gibt gar nichts mehr zum Scannen auf den digitalen Dingern, sondern der sagt nur so, halt dein iPhone an den Scanner.
Ja.
Und dann gibt es halt so eine Stelle, musst halt hinhalten, dann macht halt Beep und dann gehst du rein, alles wunderbar, ne? Und
ja, das konnte das Wallet ja schon von Anfang an, ne? Also die Wallet-Pässe, die waren immer NFC-fähig, wenn man sie gelassen hat. Das war ja auch hier so im Transit zum Beispiel, ne? Wenn man jetzt irgendwie London Underground oder so fährt, dann ist das ja mittlerweile auch so, dass man das gar nicht mehr explizit aufrufen muss, auch wenn das ein Sicherheitsproblem sein kann an manchen Stellen, aber man kann das so hinterlegen, dass man halt eben dann die Oyster-Karte irgendwie die ganze Zeit tappbar quasi.
Genau, auf dieses ÖPNV-Express, ne? Das gibt's ja.
Genau.
Also da gibt's ja verschiedene Ausbaustufen auch irgendwie von, ne? Also es gibt ja dieses Thema, dass du mit einer fremden Karte, wie jetzt beim Caltrain in Kalifornien, mit der Clipper-Card quasi, ne, das machst, dass die dann aufgerufen wird und da abgebucht wird und so. Du kannst ja auch Kreditkarten als Expresskarte hinterlegen, das geht auch. Mhm. Ich glaube, da gibt es aber auch irgendeine Absicherung, dass die Beträge nicht so hoch sein dürfen für die Expressabbuchung und so. Also ich meine, da ist noch mal irgendwas hinter.
Da gibt es allerdings auch eine Hack-Möglichkeit, habe ich jetzt die Tage gesehen. Also nur mit Visa ist das, glaube ich, aber die können nämlich das Limit irgendwie überschreiben, dann kannst du da unlimitiert quasi Buchungen auslösen. Aber das, das habe ich irgendwo auf YouTube gesehen, ich habe jetzt gerade keinen Link mehr, aber vielleicht suche ich das mal. Wenn ich es noch wieder finde, dann packe ich es mal in die.
Ach so, den Scam mit dem Marques Brownlee.
Richtig, der Marques Brownlee hatte das gemacht, aber nicht auf seinem Kanal, sondern das war
woanders. Nee, das war ein anderer Kanal.
Ja, und das fällt mir gerade
nicht. Er wurde eingeladen.
Ja. Aber ja, wenn ich es nochmal finde, ich gucke nochmal, dann packe ich es nochmal in die
Shownotes. Ich kann sie in die Shownotes packen, ich habe es vorgestern erst gesehen.
Ah, okay, dann werden wir es auf jeden Fall wiederfinden. Okay, ja genau, der Marques, der war da irgendwie bei jemandem und die haben das dann demonstriert. Und tatsächlich gibt es wohl einen Hack nur in der Konstellation, wenn du halt eben eine Visa-Karte als Express hinterlegt hast, was leider standardmäßig aktiviert ist. Da muss man also, vorsichtshalber auch mal hingehen und das deaktivieren, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass das nicht gehackt werden kann. Und dann, wenn man eine Man-in-the-Middle-Attack machen kann, also wenn jemand ein Lesegerät an dein Gerät halten kann und dann in Echtzeit ein anderes Gerät, was dann involviert ist in diese Man-in-the-Middle-Toolchain, dann quasi an das entsprechende Abbuchungsgerät, um dann die Buchung machen zu können, gehalten werden kann. Und dann lässt sich das in dieser Konstellation und nur in dieser Konstellation lässt sich das faken, dass man eine Expressbuchung macht, die aber unlimitiert einen Betrag drauf hat.
Und das ist natürlich, weil die Expressbuchungen unlimitiert sind.
Ja, eigentlich sind die limitiert, die sind auch ganz stark limitiert, aber man kann das halt eben mit einem Hack umgehen, der nur bei Visa funktioniert, weil die Sicherheitsfunktionen bei verschiedenen Transaktionen, um es jetzt so aus dem Hinterkopf irgendwie mal grob zu sagen, nicht korrekt forciert haben, während die anderen Anbieter das forcieren und bei denen geht das deswegen auch nicht. Also man ist halt eben eine klassische Man-in-the-Middle-Attack. Man kann halt eben einfach die Bits, die da übertragen werden, manipulieren. Und wenn man dann den Lesegeräten sagt, hier, du bist eine Express-Abbuchung und dann aber sagt $10,000, dann akzeptieren die das bei Visa eben unter Umständen, wenn sie, man muss, glaube ich, online sein mit dem Terminal. Die können ja offline und online sein. Und eigentlich ist das aber dann der Offline-Modus, wenn man ihm sagt, dass er offline ist. Und dann denkt er aber, er ist doch online und dann prüft er das gar nicht weiter, sondern akzeptiert, was ihm gesagt wird. Ja, schlecht und kurz zusammengefasst. Na gut, aber es ist auf jeden Fall eine komplexe Situation. Die Leute von Visa, die wurden darauf angesprochen. Das sind halt eben die Leute, die das jetzt hier ausmerzen könnten. Die haben gesagt, das würde bei ihnen so wenig auftreten, dass da ihre Versicherung halt eben einfach greift und dann ist gut. Visa hat ja so eine Versicherung, wo man einfach sagen kann, das ist nicht meine Abbuchung, ne? Und dann übernehmen die das. Das wird dann zurückerstattet ohne großes Gejammer. Ich habe das selber noch nicht gehabt, aber sie sagen das immer, dass das so passiert und das soll wohl auch so gemacht werden. Und soll man halt eben dann die Rückerstattung bekommen. Aber ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man dann jetzt irgendwie riesengroße Beträge abgebucht bekommen kann. Sogar mehr, als man irgendwie Guthaben auf dem Konto hat. Das Maximum, was irgendwie gebucht werden kann in solchen Buchungen, ist dann das, was da möglich ist. Es gibt halt eben einfach nach oben kein Limit bei der Zahl, die man da hinschreiben kann bei dieser Buchung. Sie muss nur valide sein und validiert werden dann vom Anbieter. Und also eine sehr nervige Geschichte, aber halt eben eine Konstellation, die man tatsächlich erstmal reproduziert bekommen muss. Man muss also diese Express-Transit-Funktion für eine Visa-Karte auf dem iPhone oder auf der Apple Watch eingeschaltet haben und dann auch noch diese Man-in-the-Middle-Attack live miterleben, dass sie dir also ein Lesegerät an dein iPhone dran halten. Das muss nicht entsperrt sein. Das reicht schon, weil das ja die Express-Funktion ist. Und dann halt eben dann noch dieses Man-in-the-Middle-Gerät dann noch an einen Terminal gehalten werden kann, um dann die Buchung zu machen. Und das muss live sein. Ne? Also wenn der Kontakt mit deinem Telefon weg ist, dann geht das nicht mehr. So. Und deswegen sagt auch Visa, das ist unrealistisch in der Praxis, dass das häufiger passiert. Ja, zumindest bisher hat das jetzt keine Bande irgendwie angefangen, professionell zu benutzen. Und wenn sie es anfangen, dann geht es halt eben dann auf die Versicherung von Visa. Ist natürlich ärgerlich, weil man dann das Geld zurückfordern muss erstmal. Ne? Dann ist man da irgendwie erstmal vom Konto her überzogen und hat dann eventuell Schwierigkeiten irgendwie, Miete zu bedienen oder irgendwie sowas. Ne? Das ist dann schon ärgerlich. Wenn das jetzt irgendwie über dasselbe Konto geht. An der Stelle immer nochmal der freundliche Hinweis, am besten sowas trennen. Ja, also ich verwende für meine Internet- und Kreditkartengeschichten eine ganz andere Karte, wie das, wo ich mein Gehalt und meine Miete drüber laufen habe. Wenn man die Sachen getrennt hat, kann halt eben auch weniger passieren. Ne? Besonders wenn man dann diese Karte mit sich in der Gegend rumträgt. Auch in der Hosentasche ist die ja nicht sicher. Ne? Solange man jetzt nicht so ein NFC isolierendes Dingelchen da irgendwie in der Hosentasche hat, was ja manche Leute empfehlen. kann ich nicht viel zu sagen. Habt ihr euch damit beschäftigt? Mit so irgendwie NFC-Abschirmdingern oder so?
Naja, also ich habe ein Portemonnaie, was das kann.
Achso, okay. Mhm.
Aber jetzt nicht ehrlicherweise deswegen, sondern weil es praktisch ist. Mhm. Beim iPhone habe ich da jetzt wenig Sorge, tatsächlich. Und ja, also nee, ist jetzt bei mir kein, ehrlicherweise aktuell kein Riesenkonzern. Und klar, wenn da jetzt Probleme auftreten, das ist aber immer, ne, so ein bisschen, das ist wie, also ne, ÖPNV Express brauchst du ja nicht einschalten, du kannst auch einfach doppelt klicken mit der Face ID aktivieren und es geht. Mhm. Ne, also ein einfacherer Login oder einfacherer Usage bringt auch immer geringere Sicherheit zu 99% mit. Das ist meist der Trade-off. Die Frage ist halt, wie hoch das Risiko ist.
Ja, ne? Genau.
Das ist ja einfach so ein bisschen das Thema. Ne? Also das ist ja wie, wenn du sagst, Zwei-Wege-Anmeldung funktioniert ja auch nicht, wenn einer dein Passwort kennt und zusätzlich noch Zugriff auf dein iPhone hat und kann sich dann SMS hinschicken, ja, ne? Dann ist das Thema auch erledigt. Also kannst viele Angriffsvektoren haben. Die Frage ist natürlich immer, wie realistisch sie sind. Klar, jetzt so an NFC-Terminal halten und eigentlich sicher sein mit dem, was so ist. Ich habe persönlich, Gott sei Dank, ne, toi, 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 noch nie ein Problem gehabt bei einer Kreditkartenabbuchung, kein größeres oder so, wo ich gesagt habe, hier ist nicht meins, stimmt nicht oder so. Ich habe immer nur gehört, dass die eigentlich sehr kulant sind. Wohl die kulantesten sollen im Amex sein. Die sollen wohl am wenigsten diskutieren.
Ach ja, und versorgen, ja, egal. Praktisch sind sie das alle. Also wir haben das mal einmal, als wir in New York gewesen sind, 2011 erlebt, dass wir so einen Scam gehabt haben, wo sie halt eben noch diesen mechanischen Ritsche-Ratsche-Kopierer hatten, ne, wo sie die Karte reinlegen und dann so eine mechanische Kopie auf diesen Durchschlag gemacht haben. Und da haben sie halt eben dann zweimal durchgezogen. Und oder zweimal Ritsch-Ratsch gemacht und dann halt eben noch eine Buchung drauf gemacht, wo wir irgendwie für $7 was gekauft hatten, kam dann im Anschluss noch irgendwie $113 oder sowas. Das war gar nicht mal so wahnsinnig viel. Mussten wir schon genau hingucken und überlegen, ob wir das wirklich bezahlt hatten. Und das haben wir dann auch, das war glaube ich bei einer Visa-Karte, haben wir einfach als fraudulent gemeldet und das wurde dann zurückgebucht. Man musste kurz eine Stellungnahme schreiben und dann war das erledigt. Ne? Ja, und der Betrüger, der hat dann sogar eine gefakte Kopie von der Quittung, die angeblich von dieser Rechnung gewesen wäre, noch geschickt und so. Aber da konnten wir dann noch bestätigen, da waren wir auch zu zweit drin gewesen, dass wir das nicht gewesen waren, was wir da gekauft hatten. Naja, gut. Entschuldigung. Ja, gut. Aber wie gesagt, ist einfach nur der Aufwand, dann da jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte das zurückerstattet haben und so. Also tun sie in der Regel schon relativ stressfrei. So, und um das gerade noch einmal zu erwähnen, also wenn ihr in die Settings geht, wenn ihr jetzt denkt, ja, okay, dieser Angriffsvektor mit den Expresskarten ist halt eben ein kleines bisschen gefährlich, wenn ihr jetzt standardmäßig eine Visa-Karte bei euch im Wallet drin habt. Und bei mir ist das zum Beispiel der Fall, zwar jetzt nicht meine Standardkarte, aber ich habe zum Beispiel eine Visa-Karte drin und einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn ihr jetzt eh keine Express-ÖPNV-Kartenlösung benutzt, dann könnt ihr das einfach abschalten. Dann habt ihr das Thema nicht. Ihr könnt also einfach in die Settings gehen, unter Wallet und Apple Pay, bisschen nach unten scrollen. Da gibt es dann den Eintrag ÖPNV-Karten und da kann man dann Express-ÖPNV-Karte kann man dann deaktivieren. Ich hatte da jetzt also standardmäßig eine Karte ausgewählt und habe dann jetzt das deaktiviert. Da steht also dann keine und dann ist das deaktiviert und damit dann auch diese Mail-in-the-Middle-Attack nicht mehr möglich. Ne? So, das heißt also, wenn ihr euch da jetzt Sorgen macht, dann schaltet das halt eben einfach aus. Wenn ihr es eh nicht benutzt, ist es dann auch kein Thema. Und wenn ihr da jetzt irgendwie eine Oyster-Card oder eine ÖPNV-Karte irgendwie lokal oder sowas verwendet, dann ist das ja auch kein Problem. Es ist nur das Problem, wenn da eine Visa-Karte drauf ist. Ne? Weil die ja das einzige Problem ist. Ne? Die ist hackbar, die anderen nicht. Ne? Naja, gut. So, also letzten Endes ist das Problem gar nicht das System, was Apple hier gebaut hat, sondern das Problem ist halt eben, dass die Terminals sich einfach sagen lassen, was man ihnen rüberschickt und die das halt eben in dieser Konstellation bei der Visa-Karte im Prozess nicht vernünftig validieren dann. Tja, ist halt eben ein Thema, was nicht in Apples Hand liegt. Und deswegen gehen sie da auch nicht hin und machen jetzt irgendwas. Ist auch nicht inhärent irgendwie unsicher jetzt plötzlich. Ich habe ja erst ein bisschen geschluckt, ne? Als ich den Titel gesehen habe hier von MKBHD, wo mir wurden $10,000 gestohlen oder sowas, war glaube ich der Titel auf YouTube. Und habe ich natürlich auch gleich mal drauf geklickt und dann geschaut und habe mir gedacht, oh, haben sie es kaputt gekriegt? Ne? Und nee, die Antwort ist nee, haben sie nicht kaputt gekriegt, es ist nur Visa kaputt. Naja, zum Glück. Ja. Na schön. So, dann wir sind bei der Gerüchteküche gewesen und wo waren wir jetzt? Ach so, ja genau, wir waren bei Nicolas Alvarez und den AI-Services, die scheinbar sich ankündigen. Also beim Wallet sind wir gewesen, digitale Versionen von Event-Tickets und Mitgliedskarten soll man jetzt halt eben einscannen und dann direkt ins Wallet packen können. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das jetzt auch so eine generische Funktion dann beinhalten wird, wie wir das eben gesagt haben, dass das auch von Third-Party-Anbietern ja in der Vergangenheit schon gemacht worden ist. Tja, lässt sich natürlich machen. Ist nur die Frage dessen, dass Apple da die Bereitschaft hat, das einzubauen. Und vielleicht tun sie es ja jetzt in dem Zuge. So, und ja, die letzte Funktion, ja, ein Mega-Burner für Safari, automatische Benennung von Tab-Gruppen. Ja, dafür brauchen sie definitiv einen serverbasierten AI-Dienst, der ihnen da die entsprechenden Vorschläge liefert. Da musste ich ja lachen. Also das kann ich schon fast nicht glauben, dass das wirklich ein AI-Service ist, den sie da im Backend für implementieren. Ja, aber
klingt boah, bis jetzt sehr unnötig alles irgendwie.
Ja, also vor allen Dingen, das klingt eigentlich alles gar nicht mal so zwingend nach AI-Services, ne? Aber
ja, vor allem ja. Remote AI, ne? Also das sind ja schon Dinge, die kannst du quasi auch lokal machen.
Mhm, genau. Tja, muss man so ein bisschen was mit einem Fragezeichen behalten. Also irgendwas scheinen sie ja schon gemacht zu haben, sonst würde das ja nicht in irgendwelchen Services als neuer Endpunkt rausfallen, den sie dann da irgendwie ansprechen können. Aber da das natürlich dann von dem Herrn hier auch nicht getestet wird, logischerweise lassen die sich dann in der Regel nicht anpingen oder dann nur unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen oder aus Apples Netzwerken anpingen, wenn sie die gerade am entwickeln sind, die Sachen. Und dann kann man da also sowieso nicht viel mit anfangen, auch ohne jetzt irgendwie irgendwelche Details noch gesehen zu haben. Ne? Naja gut, aber wir warten es mal ab. Das ist das, was er hier berichtet hat. So, dann haben wir noch eine Meldung von Macworld und die haben eigentlich nur eine Kleinigkeit berichtet, aber da wurde so in der letzten Zeit hier in der Gerüchteküche so allgemein so ein bisschen ja Buhai drum gemacht, nämlich die Farben, die fürs iPhone Pro jetzt anstehen dieses Jahr. Und ja, es scheint jetzt mehr oder weniger final zu sein, was die Trendfarbe dieses Jahr ist. Interessanterweise entgegen der Aussage, die wir vorher gehört haben, soll es jetzt dann das Orange doch nicht mehr geben für die nächste Generation, also für die 18er Pro-Modelle. Und stattdessen soll jetzt dann die Saisonfarbe Dark Cherry sein. Ja, dunkles Rot. Ich fand es schon okay. Also ne, dann denkt man so, ja, okay, könntest du kaufen. Zumindest nicht schrecklich.
Ist halt Geschmackssache, so wie immer bei Farben. Ne? Ich glaube, es gibt Farben, die man, also ich fand es auch eigentlich ganz schick grundsätzlich, will ich schon mal zum Besten geben. Aber das ist halt super persönlich, also finde ich. Ne? Also es gibt halt einfach, ich kenne auch super viele Leute, die sagen, wie kann man ein oranges iPhone haben? Das ist super krass Geschmackssache, deswegen gibt es ja mehrere Farben und nicht die eine. Ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass sie nicht immer noch nur weiß und schwarz anbieten. Bin da schon froh, dass das ein bisschen farbenfroher geworden ist. Mir gefällt das Orange. Ich habe auch keine Verblichenheit oder sowas. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, was tatsächlich ich jetzt auch mal richtig zugute halten will, wir haben da ja am Anfang unfassbar doll drüber gerendert, über diese krasse Kante. Ich habe gar nichts und ich benutze ja keine Hülle.
Ah ja, genau. Also du hast auch keine Probleme
ich mit den Karten. Ich habe nix. Also ich glaube, ich habe noch nicht mal Katschen drin. Ich weiß es gar nicht. Also vielleicht eigentlich schon, wenn ich jetzt ganz genau hingucke. Aber es blättert nichts ab, nichts. Ich habe einen Katschen in der Seite irgendwo, das weiß ich hier. Also hier unten, eher im unteren Teil, hier habe ich einen Katschen drin. Keine Ahnung wie, warum, weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal. Das ist ja was ich in Kauf nehme. Ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Aber hier oben, dieser Kamerabubbel, wo wir am Anfang gesagt haben, oh, der ist nicht gut geratet und was haben wir da nicht alles drüber geschimpft und alles ganz, ganz dramatisch gemacht, der hat nichts. Und ich gehe nicht flicklich mit dem Ding um, ne? Also ich lege das überall hin und sowas auf den Tisch und bla und so. Ich schmeiß das jetzt auch nicht vor der Wand natürlich, aber wie man an dem Katschen an der Seite sieht, klar, es kommen Kratzer rein, es ist halt Aluminium, ne? Das war aber auch beim Stainless Steel und auch beim Titan. Ich muss zugeben, ich habe bis jetzt ist das noch kein Jahr alt, aber ich hätte trotzdem gesagt, dadurch, dass das die abgerundeteren Kanten allgemein hat, weniger Katschen drin als in meinem Titan-iPhone. Ne? Also okay. Das würde ich schon eher sagen im Moment noch. Ne? Also es kommt jetzt natürlich noch mal ein bisschen darauf an, dass wir den Sommer noch kommen und so. aber grundsätzlich bin ich damit erstmal mega zufrieden. Also da scheint es keine großen Probleme zu geben, meiner Meinung nach. Also normale Nutzung. Wenn du das jetzt als Outdoor Wander-iPhone nimmst und das fällt dir dreimal die Klippe runter oder so. So jemand kenne ich ja auch, ne? Der kauft sich quasi, also der kriegt alle 2 Monate ein neues iPhone so ungefähr, weil ihm das runtergefallen ist. weil er wandern war und aus der Tasche gerutscht und zwischen den Felsen gefallen und keine Ahnung. aber ohne Hülle alles, ne? So.
Ja, klar.
Dann, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich habe eine sehr normale Nutzung, glaube ich, ne? Ich lege das auf den Tisch, ich lege es auf die Couch, das ist mir auch schon runtergefallen, mehrfach tatsächlich. Und es ist, finde ich, noch vollkommen in Ordnung. Gerade diese Kante, will ich noch mal deutlich sagen. Ne? Also die hat gar kein großes Theater,
jo.
Muss ich sagen.
Also ich habe jetzt auch mal gerade hier geschaut. Meinst du, ist jetzt die ganze Zeit in der Hülle gewesen? Das ist jetzt total Schmock. Das muss ich mal ein bisschen sauber machen, habe ich gerade gemerkt. Aber das ist leider bei den Hüllen, die so ein bisschen was elektrostatisch sind, natürlich sehr schnell der Fall. Also den USB-C-Port, den habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal gereinigt. Und das ist ja echt, also weil ich irgendwie hier den Pocket-Lint, sagt man im Englischen immer, ne? Also diese Hosentaschenflusen da dauernd drin habe. Keine Ahnung warum, ich habe das relativ häufig irgendwie bei mir. Und das ist ja schon nervig bei den USB-C-Ports. Also da waren ja die Lightning-Ports deutlich leichter zu reinigen, weil das ja einfach nur eine leere Buchse war, wo man einfach so mit einem normalen Zahnstocher reingehen konnte. Jetzt musste ich mir hier schon so einen Interdental-Stick besorgen, dass ich da überhaupt in den USB-C-Port reingekommen bin, rechts und links an diesem Element in der Mitte vorbei, was ja so eine Zunge ist quasi, die raussteht und die man auch nicht irgendwie berühren darf, weil da ja so Pins dran sind, die sich verbiegen können. Und da muss man schon doppelt vorsichtig sein, wenn man die sauber machen möchte. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, das häufiger sauber zu machen, weil wenn weniger Verschmutzung drin ist, ist das auch leichter wieder sauber zu kriegen. Aber ja, dieses Problem ist definitiv nicht losgeworden mit dem USB-C-Port jetzt.
Ja, ich glaube, ganz los wirst du das auch nicht. Ich habe es tatsächlich nicht, aber ich lade ja auch fast nie mit Kabel.
Ich brauche das auch nicht, weil ich, ich brauche das eigentlich nur zum, wenn ich Softwareentwicklung mache, stecke ich es halt eben manchmal an, weil es sonst viel zu langsam ist und dafür benutze ich es manchmal. Ansonsten habe ich auch überall schnurlos. Das habe ich jetzt auch wirklich so gedacht in dem Kontext. Ne? Also man kann ja echt alles machen, außer Softwareentwicklung, eine schnelle.
Echt, das geht bei mir auch ganz gut, muss ich sagen.
Ja, also das geht mit WLAN auch, aber Debugging ist ja über WLAN.
Ja, okay, nee, das ist nochmal was
anderes. Ne? Das ist so
lang. Das willst du jetzt nicht. Nee, das meine ich nicht.
Genau.
Aber jetzt normal mal die App starten und so ein bisschen ausprobieren, das geht da eigentlich auch relativ gut.
Genau,
das mache ich auch so. Aber wie gesagt, ich wollte wenigstens noch mal sagen, anscheinend hält das iPhone und die Farbe doch ganz gut. Sie ist auch nicht ausgeblichen oder verfärbt oder was haben wir da alles am Anfang für Dramen gehabt.
Ja, genau, deswegen habe ich gerade auch noch mal nachgeguckt. An der Stelle fällt mir jetzt wieder auf, wie schön das Gerät eigentlich ist. Ja. Ich habe das jetzt, seitdem ich es gekauft habe, in dieser günstigen Hülle drin gehabt. Ich werde das jetzt auch ein paar Tage, glaube ich, wieder ausgepackt benutzen, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Ist ja schon schön.
Also es ist halt 1000-mal schöner ohne Hülle und deswegen, also ich bereue das auch nicht. Ich besitze auch gar keine Hülle für das Gerät.
Joa.
Also Aber ja, man muss sich da selbst, ich wollte nur sagen, die Kante scheint nicht so dramatisch zu sein, zumindest bei meiner Nutzung.
Ja, ich sehe auch keine Probleme, also in der Höhlennutzung genauso. Ist halt eben einfach ein bisschen Schmock, aber mehr auch nicht. Ja. Na schön, in dem Sinne, wie so oft, ne? Das hat man ja damals auch gesagt, es ist halt eben auch immer alles ein bisschen heiß gekocht, ne? Also wir sind uns ja auch dessen bewusst gewesen, dass Apple seine Testrunden gemacht hat. Ne? Warum sollten sie das nicht machen, wenn sie das einmal etabliert haben? Ne? Und natürlich werden sie die Geräte getestet haben und natürlich werden sie gesehen haben, dass die da so ein bisschen eventuell Probleme mit gehabt haben an diesen Stellen. Aber ja, scheinbar scheint es ja nicht schlimm genug gewesen zu sein, dass sie sich dann für eine andere Lösung entschieden hätten. Und genau deswegen hatte ich auch angenommen, dass es keine wesentlichen Probleme geben wird. Einfach, weil ich relativ viel Vertrauen darin habe, dass Apple diese Tests macht, weil sie selber halt eben ganz genau wissen, dass sie extrem teure Regressforderungen bekommen werden, wenn sie da einen Seriendefekt haben. Ne? Und das muss halt eben einfach vermieden werden und das steht und fällt mit genau diesen Tests und deswegen hatte ich auch relativ Vertrauen rein. Ja. Na schön. Ja, also Dark Cherry scheint die Farbe des Jahres zu werden und ansonsten bleibt es bei dem Line-Up, was wir bisher auch schon hatten, Light Blue, Dark Gray und Silver, also normales Aluminium, nehme ich mal an, Farben. Das sind ja dann die Farben, die wir auch schon gehabt haben. Na schön. So, und dann haben wir noch ein paar Mitteilungen hier von Mark Gurman aus dem Power On Newsletter. Da fangen wir an mit einer Meldung, die ich letzte Woche verpasst hatte. Das ist irgendwie so ein bisschen durch mir durchgefallen. Das passiert auch schon mal, aber gut, ist jetzt auch keine Weltnachricht gewesen. Aber wir tragen das mal kurz nach. Und zwar, Mark Gurman hatte letzte Woche über Smart Glasses gesprochen. Natürlich geht es da weiter darin, dass Apple drauf und dran ist, jetzt hier erstmal so eine Ray-Bans-artige Smart Glass-Lösung zu machen da soll es jetzt ein bisschen vorangehen. Er hatte jetzt hier berichtet, dass Apple aktuell mehrere Designs intern evaluieren würde. Das ist natürlich jetzt die Prototypenphase, die klassische, wo sie hingehen und unterschiedliche Designs machen und die dann testen und gucken, ob die jetzt irgendwie zum Beispiel halt eben das tun, was Brillen oder Smart Glasses vor allen Dingen dann tun sollen, ne? Ob die gut auf der Nase sitzen, ob die immer runterrutschen, ob sie zu leicht sind, zu schwer sind, ob das Material gut ist, ob sie zerkratzen. Ne? Das ganze Paket wird natürlich dann da in dieser Prototypenphase evaluiert werden und da hat er jetzt hier berichtet, dass sie vier Richtungen haben würden, die sie derzeit evaluieren. Einmal wurde hier von einem Gestell gesprochen, welches aus Acetat sei und nicht aus Kunststoff. Das scheint wohl ein Qualitätskriterium zu sein, was mir selber gar nicht bewusst ist, was Brillen angeht. Kann ich einfach mal nur hier so weitergeben. Wurde halt eben betont, dass das eine besonders hochwertige Anmutung haben soll. Das klingt natürlich sehr nach Apple, wenn sie jetzt schon Smart Glasses machen wollen. Dann wurde aber auch gesagt, dass sie eine Variante hätten, die etwas dünner wäre. Ja, das ist nicht vielsagend, wie dünn ist es denn dann letzten Endes, ne? Etwas dünner, dafür aber ein rechteckiges Design habe, was vergleichbar mit Metas Ray-Bans sei. Whatever. Ja, es wird sowieso nicht gleich aussehen, niemals. Ja, Apple wird natürlich da sein eigenes Branding stärker in den Fokus stellen, ansonsten können sie es gleich bleiben lassen. Wurde berichtet, dass sie zwei Varianten mit ovalen oder runden Gläsern evaluieren würden. Ja, gut, klar, runde Gläser gibt es viele bei Brillen, würde mich auch nicht wundern, wenn sie da was Rundes machen würden, können ja sehr stylisch sein. Das waren sie schon, das wären zwei Varianten, dann haben wir ja die vier letzten Endes zusammen, die ich eben erwähnt hatte. Ansonsten hat er nur noch gesteckt, dass die Kameras, er spricht jetzt hier von der Mehrzahl, was auch immer das heißen soll, er ist nicht darauf eingegangen, wie viele genau, die sollen jetzt vertikal angebracht sein, ja, wahrscheinlich irgendwie so an der Gestellseite, ne, so wie das bei den Ray-Bans ja auch positioniert ist, wenn sie da jetzt irgendwie zwei Kameras vielleicht haben oder halt eben irgendwie eine Kamera und einen Sensor oder sowas, dann ist klar, dann werden sie das da wahrscheinlich vertikal machen, weil die Brille hat ja ansonsten kaum irgendwie einen Platz, wo man jetzt irgendwie zwei Sensoren positionieren könnte. Ne? Also das ist schon naheliegend, dass sie es vertikal machen werden. Was mir jetzt allerdings neu war, das scheint jetzt das Einzige zu sein, was man da ableiten kann, was man bisher noch nicht gewusst haben, das ist, dass es wohl jetzt einen Kranz an Lichtern geben soll, die um diese Sensoren drumherum sind. Er geht allerdings auch nicht im Detail darauf ein, ob das jetzt Lampen sind, die leuchten, die Szene beleuchten, oder ob das jetzt Indikatoren sind, die sagen, hey, das Ding ist an, wir nehmen dich auf. Ne? Weil Apple natürlich jetzt so aus der Perspektive der Privacy Thematik natürlich sich die Sorgen machen muss, dass die Leute, die da von ihrem Produkt aufgenommen werden, natürlich auch unglücklich damit sein können, dass sie aufgenommen werden. Und ich ahne auch schon, dass wenn sowas zum Beispiel jetzt dann hier in Deutschland kommen würde, dass das einiges an Unmut erzeugen würde, wenn ich da jetzt mit einer eingeschalteten Smartbrille hier durch die Kölner Innenstadt gehen würde. Und da wird man sonst schon immer schräg angeschaut, wenn man mal irgendwie ein Foto macht. Und wenn man dann jetzt irgendwie mit so einer alles aufnehmenden Brille dann die ganze Zeit da durchlaufen würde, das würde bestimmt auch Unmut erzeugen. Ich bin mal gespannt, wenn das jetzt wirklich mal so ein bisschen heißer wird, das Thema, und auch die Funktionen der Smart Glasses vielleicht dann auch etwas zunehmen, noch als nur ad hoc Fotos zu machen, wenn man dann mal drauf drückt, wie das dann von der allgemeinen Bevölkerung angenommen bzw. abgelehnt wird. Das lässt mich sehr gespannt darauf warten. Ne? Mit der Erwartung, dass die Deutschen da sehr kritisch sein werden. Gedanken?
Tja, die Erfahrung zeigt uns, dass das so sein wird, glaube ich. Und zu Recht auch, also ich bin immer noch kein Freund davon, dass du so ein Glas mit Kameras und so hast. Ich sehe auch immer noch den riesen Nutzen aktuell nicht. Also es wäre ja was vollkommen anderes, wenn da in der Zukunft ein riesen Nutzen draus entstehen würde, weil ich weiß nicht, du irgendeinen größeren Benefit daraus hast, den ich aktuell so nicht sehe. Aber ja, gerade wenn
es ja auch AirPods Pro mit Sensor Infrarotkameras, ne? Also das Thema, das wird spannend werden in der nächsten Zeit.
Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, was, also wie gesagt, was ist der Benefit, was soll das? Ist es Accessibility? Dann ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Ist es es kommt natürlich bei mir auch sehr stark an, welche Firma, ne? Ich habe da zu Apple natürlich deutlich mehr Vertrauen als zu Meta. Und aber alles ganz nett mit den Brillen, finde ich. Ich sehe immer noch nicht den gigantischen Vorteil. Also ich sehe den Vorteil immer erst dann, wenn, weiß ich nicht, ich ihn sauber diktieren kann, auch in einer blöden Umgebung. Aber mache ich das jetzt in der Bahn? Nein, da werde ich meine Nachrichten nicht laut diktieren, wenn ich da was schreiben möchte. Am Ende macht das Ganze erst Sinn, wenn es mit Gedankensteuerung geht.
ja, das ist dann der nächste Schritt.
Und bis dahin, wie gesagt, ist für mich immer so der Faktor, was ist jetzt der Benefit? Also was habe ich jetzt tatsächlich von dem Ding? Weiß ich nicht.
Ja, also das ist so, bleibt die Frage.
Mit Gedankensteuerung haben sie ja schon, sagen wir mal, sowas Ähnliches eingekauft. Da war ja eine Firma, die sie eingekauft haben, wo du einfach nur sprechen kannst, aber ohne Ton. Und der übernimmt dann die Daten. Also praktisch, dass du flüsterst oder einfach nur deinen Mund bewegst. Ja. Das war das Erste. Und ich glaube, die Brille an sich, die wird sich nur durchsetzen, wenn die Person entsprechend sofort dass Privacy herrscht, dass die Gesichter nicht erkennbar sind und dass die Brille ausschließlich für die Augmentation genutzt wird. Also, dass Kameras zwar drin sind, aber dass die Kameras nicht genutzt werden können zum Aufnehmen. Genauso wie bei der Vision Pro, ja auch einige Funktionen gesperrt sind, dass du zum Beispiel nicht die Bewegung der Augen abgreifen kannst oder sonstige Sachen, um da Analysen zu fahren. Also ich glaube, wenn Privacy gewahrt ist, dann könnte sich das umsetzen. Ansonsten sehe ich da auch Schwierigkeiten.
Hm. Ja, aber das, also bei Apple, ne, sehen wir da auch am ehesten ja noch eine Möglichkeit, dass die das privacy-wahrend umgesetzt bekommen. Die Frage ist halt eben nur, wie realistisch ist das jetzt gerade mit der aktuellen Technologie, da jetzt irgendwie was zu machen, was da irgendwelche Vorteile überhaupt liefert, die man dann kaufen möchte als Smart Glasses dann mit Funktionen, die man ansonsten eben nicht hat oder nicht vernünftig benutzen kann. Also einen Mehrwert liefert. Ne? Naja, also das müssen wir dann erstmal noch sehen, dass da irgendetwas entsteht. Naja. Aber sie sollen da ruhig experimentieren. Mal gucken, was sie dabei rumbekommen. Und dann werden wir dann weitersehen. Na gut. So, zweiter Punkt. Das war jetzt dann hier Power On Newsletter von jetzt diesem Sonntag, also gestern. Und Mark Gurman hatte da an der Stelle hier berichtet, dass das WWDC 26 Logo ja doch ein Hinweis auf die kommende Siri sei. Doch, dachte ich mir, musste mir das dann nochmal angucken. Habt ihr eine Erinnerung an das WWDC 26 Logo? Ja, ansonsten ruft es mal auf.
War das nicht so, nur so ein Schimmern?
Ja, das ist einfach so ein Leuchten, was so an der rechten Seite, also da, wo die 26 ist, sehr überrissen weiß ist und halt eben dann so ein quasi so einen Auslauf hat zum Anfang hin. Ist halt eben einfach irgendwie so eine sehr hell leuchtende Lichtquelle hinter dem 26 im Prinzip, die dann halt eben einfach nur weiß leuchtet und sehr überrissen aussieht, ne, wenn man so konkret drauf starrt. Und ja, Gurman hat gesagt, das wäre ein Teaser für das Design der kommenden neuen Siri in iOS 27. Das würde so aussehen.
Ja. Ja. Das haben wir nicht schon für Rumors gehabt, was dieses WWDC-Icon nicht angeblich alles zeigt und die Einladungs-E-Mail und oh, was haben wir nicht da reininterpretiert in den letzten Jahren? Nix war es, ehrlicherweise. Das ist so ein bisschen wie Kartenlegen, finde ich immer. Da kannst du viel reininterpretieren und auch hinter sagen, ah, siehst du, das ist da irgendwie mit repräsentiert, ne, wenn du es deuten willst. Ja, warten wir es mal ab. Also irgendwie wird man das schon hinbekommen. Ich glaube aber nicht, dass sie die Siri noch mal extrem verändern im Design. Sie haben es ja gerade angepasst mit Apple Intelligence. Also es ist genau. Ja gerade neu gekommen. Und,
haben sie andere Probleme, als ein neues Design zu machen.
Also ich glaube auch. Also ich hoffe nicht, dass sie sich auf so ein Nippes konzentriert haben, sondern dass sie sich auf die ernsthaften Dinge konzentriert haben, die sie bei Apple Intelligence brauchen.
Ja, also wenn ich das richtig abgespeichert habe, ist ja das neue Design halt eben ja jetzt schon ausgerollt worden mit, was war das, 25? Also mit 18 oder mit 26?
Mit 18.
Mit 18, ne? Genau. Also da, wo damals ja Apple Intelligence vorgestellt worden war. Und das ist ja dann auch bei den neueren Geräten ausgerollt worden, das Design, was sie damals dafür gemacht haben. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, also vielleicht gehen sie hin, tweaken da jetzt noch ein bisschen was dran und machen das jetzt ein bisschen weißer oder so, ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Er sagte noch, dass das auch in dieser Art und Weise jetzt, also als überlichteter weißer Punkt, so hat er das auch hier genannt, Blown Out White, im Dynamic Island sitzen und dort dann aufgerufen werden können soll. Also da soll so ein kleiner Punkt sein, auf den man drücken können soll und dann soll sich der vergrößern auf eine Pille und dann soll da letzten Endes irgendwie Search or Ask irgendwie drin auftauchen. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mir das vorstellen können soll, weil das wäre ziemlich klein, wenn das irgendwie nur so eine kleine Pille ist. Ne? Und soll man, naja, gut.
Ja, also vor allem in der Dynamic Island, da sind ja auch die Kamera und Mhm. Da haben sie die Statusleuchten. Also da ist ja Display, das ein bisschen dazwischen, wo sie dann diesen Punkt für die Kamera und das Mikrofon zum Beispiel einblenden, dass das aktiv ist. Das sind ja genauso Indikatoren, wo einfach nur ein Punkt im Display angezeigt wird an der Stelle. Ich will das jetzt nicht ausschließen, das ist gar nicht mal so ähnlich. Machen sie es ja auch schon als Pille darunter, wenn du ChatGPT fragst oder sowas, ne? Dass sie dann arbeite mit ChatGPT dran oder so, das steht ja dann auch darunter. Klar werden sie sich an dem Design orientieren, ob das jetzt komplett neu kommt. Vielleicht wollen sie auch eine Renaissance, nachdem sie das so angekündigt haben und da kam gar nichts. Aber auf der anderen Seite finde ich das neue Design eigentlich sehr praktisch und auch sehr, sehr angenehm. Also ich find das sehr gelungen, das neue Siri-Design. Das aktuelle.
Ja, naja, gut. Also die Frage ist dann nur noch, wie sie es jetzt da oben irgendwie in das Dynamic Island integrieren, dass sie das da irgendwo integrieren werden, das ist mir schon klar. Ne? Also, obwohl man das über eine Taste aufrufen können wird, muss das natürlich jetzt erstmal auch auf dem Bildschirm sein. Ich hoffe ja ehrlich gesagt nur persönlich, dass es kein überbelichtetes Weiß wird. Immerhin haben wir ja hier ein sehr leistungsfähiges OLED-Display, was hier so richtig einen weißen Punkt rausballern könnte. Ich hoffe, sie kommen nicht auf die Idee, da irgendwie jetzt ein bisschen was zu übertreiben und da so einen extrem hellen Punkt zu machen, sondern sollen sie halt eben irgendwas machen, was uns daran erinnert, das zu benutzen. Gut und schön. Vor allen Dingen wurde ja vorher schon berichtet, dass es halt eben dann auch zeigen soll, wenn Siri am Arbeiten ist, beziehungsweise wenn was fertig ist, was im Hintergrund bearbeitet worden ist. Das ist ja alles gut und schön, das sollen sie ruhig machen, dafür ist das Dynamic Island ja auch gedacht. Das soll halt eben dann da ebenfalls integriert sein, gut und schön. Ich mag ja das Dynamic Island dafür, das ist halt eben ein schöner Anlaufpunkt, um halt eben genau solche Sachen dann mitlaufen zu lassen, wie halt eben ein Timer oder was auch immer da jetzt gerade im Hintergrund läuft. Naja, gut, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, gerade über das Blown-Out White. Das klingt für mich so ein bisschen was übertrieben an der Stelle. Na schön. So viel zum WWDC-Logo. Also wer sich nochmal angucken möchte, ich packe mal einen Link in die Shownotes, könnt ihr euch da nochmal angucken. Aber ihr seht halt eben einfach nur ein sehr überrissenes weißes Licht. So, und dann gab es noch das Thema Mac-Verzögerungen. Das hatten wir eben schon einmal so grob angesprochen. Also die kommenden Releases der Macs, der Macs, die schon angekündigt waren im Prinzip, oder erwartet waren, sagen wir ja im Prinzip, weil Apple ja noch nichts Offizielles gesagt hat. Wir sprechen hier von dem M5 Mac Studio und auch von dem MacBook Pro mit OLED. Und die sind ja jetzt beide für dieses Jahr erwartet gewesen und die sollen sich entsprechend ein wenig verzögern. Der M5 Mac Studio, der eigentlich für den Sommer geplant gewesen sein soll, soll jetzt erst im Oktober kommen und das OLED MacBook Pro, welches im Herbst kommen sollte, soll sich wohl ins Jahr 2027 verschieben. Und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn das wirklich so ist, weil das ist ja das Jubiläumsgerät. Vom Timing her ein bisschen schade. Naja, gut, aber mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Aber diese Speicherknappheit, die ist halt eben schon nervig. Also da kann jetzt Apple auch sich auf den Kopf stellen. Sie kriegen das nicht gelöst. Das ist halt eben einfach jetzt teurer geworden. Und wenn sie jetzt viel DRAM haben wollen, müssen sie halt eben horten. Und das bedeutet, sich das auf Lager zu legen, dass sie genügend für so einen Produktlaunch haben, weil halt eben gerade da dann große Mengen durchgehen und wenn sie dann da nach 3 Stunden irgendwie keine Geräte mehr haben, dann ist das ja nicht zielführend für das, was die eigentlich immer machen, nämlich am Anfang ausreichend Produkt anbieten können. Ne? Naja, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Also ist leider so, müssen wir aktuell mit leben, kommen wir nicht drum rum. Und das Einzige, was man machen kann, ist horten, weil es gibt ja welche, auch wenn sie etwas teurer sind. Aber man kriegt halt eben nicht große Massen aktuell und muss deswegen ein bisschen sammeln und so. Und dann wird sich das alles noch machen lassen, nehmen wir mal an. Na gut. So, damit sind wir dann auch durch die Gerüchteküche durch und kommen gerade noch zu den Updates. Da gibt es nur eine Kleinigkeit zu berichten, und zwar die Beta 2 von den 26.5 Betriebssystemen ist letzte Woche war es schon reingerauscht und letzten Endes apropos heiße News, es gab gerade eine Presseerklärung. Tim Cook wird Apple Executive Chairman, John Ternus to become Apple CEO. Habt ihr das gesehen? Gerade reingerauscht. Presseerklärung. Vor einer Minute.
Nee.
Siedend heiße News hier gerade reingerutscht.
Eieiei.
Wahnsinn. Also ja, John Ternus wird offiziell Apple CEO. Großartig, ich freue mich sehr. Ohne es jetzt zu lesen, ja, das dauert jetzt zu lange, besprechen wir dann nochmal ausgiebig nächste Woche. Aber sehr schön. Ternus wird's. Großartig. Das ist ja doch unsere Wünsche erhört worden, würde ich sagen. Ich bin hin und weg.
Ich finde das gar nicht. Wo hast du das jetzt gesehen?
Ja, wartet, ich gebe euch gerade kurz den Link. Ich packe das natürlich dann auch mal in die
Shownotes. Geil, vor 4 Minuten. Also in den Nachrichten steht schon.
Hier ist es im Dokument jetzt.
Ja, auf der deutschen Seite ist es noch nicht, nur auf der amerikanischen.
Ja, es ist gerade als Presseerklärung gekommen. Ich habe ja da kriegst du E-Mails, Minuten? Wenn Presseerklärungen kommen.
Okay.
Geht mal unten ins Dokument, da ist es jetzt drin.
Tja. So.
Also Tim Cook wird Apple Executive Chairman, das hatten wir ja schon vermutet. Zum 1. September. Ah, schön, jetzt machen sie also ein bisschen Transition, wunderbar. Genauso wie wir das erwartet hatten. Ne? Sie machen das jetzt eben einfach mit ein bisschen Vorlauf und dann wird das alles schon gut gehen. Genau, sehr schön. Ja, ist ja im Prinzip genauso gekommen, wie wir es gehofft hatten.
Ja, krass. Hätte ich jetzt nicht so bald gedacht tatsächlich.
Ja, genau. Da bin ich jetzt auch fasziniert.
Schneller als man denkt.
Ja.
Schön, aber schön. Gut. Neues Kapitel, warten wir es mal ab, ne?
Mhm. Ja, sehr gut. Sehr lustiges Bild haben sie da in der Presseerklärung auch drin. Von beiden. Genau gleich angezogen, nur Ternus hat dunkle Schuhe und Kuckelle. Genau gleich.
Yeah. Ternus hat den Dark Mode.
Ja, genau, nur bei den Schuhen. Sehr schön. Also die Apple-CEOs, die sind alle gleich angezogen, haben wir jetzt schon gelernt. Sehr gut, so muss das sein. Und ansonsten, sehr schön. Ich bin hin und weg. Großartig. Oh, noch ein schönes Bild von Ternus unten drin.
Ja, sehr locker, ne?
Ja, ein schönes Bild gemacht.
Da gucken wir mal, wie schnell er grau wird.
Ja, ein bisschen grau ist er schon. Also er fängt nicht an. Ein bisschen graue Fasern hat er schon. Ja,
ja, krass. Das sind mal krasse Live-News, ne?
Ja, also, wunderbar. Das sind gute News. Ja, und auch noch gute, genau.
Ich bin mal gespannt. Dann wird er ja mit dem neuen iPhone CEO.
Ja, ja, genau.
Und mal gucken, was das für ein Start wird.
Ja.
Allgemein.
Ist auch dann genau die richtige Gelegenheit, die sie dann nutzen, ne? Wenn sie dann einfach ein schönes, großes Paket, wenn sie jetzt mal angenommen, das mit Apple Intelligence funktioniert auch jetzt dieses Jahr, ne? Also das kommt jetzt dann auch mit 27, dann können sie ja jetzt auch mit Fug und Recht sagen, dass er jetzt übernehmen darf und dass sie auch wieder alles in Reih und Glied haben, wenn er dann CEO wird. Sehr gut. Kann man so zumindest mal als Hypothese in den Raum stellen. Hoffentlich wird es dann so.
Ich bin sehr gespannt. Also ich bin auch sehr gespannt, wie so die Aufmacher sein werden. Ich meine, das wird ja dann auch er wahrscheinlich anfangen vorzustellen, ne?
Ja, natürlich.
Gehe ich mal von aus, wenn er dann der Geschäftsführer ist. Und das heißt, das wird Tims letzte WWDC auch, ne?
Ja, das werden sie dann wahrscheinlich zur WWDC auch schon machen, dass sie dann irgendwie so dann zusammen auf die Bühne kommen oder so. Deswegen haben sie das jetzt angekündigt, damit sie das jetzt sukzessive übergeben können im Prinzip, ne? Ja. Aber gut, so war das ja auch erwartet, dass sie es tun wollen werden. Also ist besser, als wenn sie einfach sagen, so, jetzt bin ich weg, Ternus ist jetzt da, tschüss. Ja, dann würde die Börse wahrscheinlich irritiert reagieren. Ja, aber wenn sie es so machen, das war ja erwartet, dann wird wahrscheinlich kein großes Drama sein. Na gut, sehr schön.
Ja, krass.
Wunderbar. Ja, schön, dass wir das gerade so aus dem Augenwinkel gesehen haben. Sehr gut. Freuen wir uns sehr. Wir werden das natürlich dann noch im Detail berichten nächste Woche, wenn es da noch irgendwie mehr zu berichten gibt. Und ja, Link in die Shownotes könnt ihr euch gerne noch anschauen. Und ja, dann freuen wir uns, dass wir das noch drin gehabt haben diese Woche. Sehr schön. Ja, und dann können wir auch Feierabend machen. Ja, schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, ansonsten können wir nur sagen, vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen, Reinhören. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank für die letzten 6 Jahre und ich hoffe auf weitere mehr. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche mit, glaube ich, ganz vielen neuen Personas. Bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir, auch für die lange Zeit. Und natürlich bis nächste Woche auf jeden Fall. Ich glaube, dann haben wir das mal durchgearbeitet. Das ist ein relativ langer Pressebericht. Und was sich da sonst noch so bewegt. Also bleibt gespannt, freut euch auf nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.